Oh, der ist jetzt doch erschrocken. Ich wollte gerade anfangen. Ja. Ich habe doch gesagt, nicht erschrecken.
Ich glaube, das funktioniert nicht, denn gerade dann.
Das ist ja, das ist mal nicht erschrecken. Das ist das Erste. Es ist genauso wie mit, guck jetzt nicht nach hinten, aber.
Aber es passt ja auch zu Halloween.
Ja, stimmt. Okay, dann herzlichen Glückwunsch, das ist euer morgendlicher Jumpscare. Es ist der 1. November 2025. Es ist heute ein schöner Herbsttag hier bei uns im Ruhrgebiet und mein Name ist Stefan Burian. Ich darf euch recht herzlich willkommen heißen zur Morning Show. Hier, How to Freizeitpark, der Talk. Ich bin selbstständiger Berater für Freizeitattraktionen aller Art und Größe in den Bereichen Operations, HR und Guest Experience.
Hallo Stefan, schönen guten Morgen auch von mir. Ich darf dir auch direkt zu Beginn ein Geheimnis anvertrauen, auch in Wien ist das Wetter Halloween-mäßig fantastisch. Mein Name ist Julia Domonski, ich bin Marketingmanager und Achterbahndesigner, wie gesagt, aus Wien. Und zu meinen Projekten gehören großartige Arbeiten, wie die Betreuung der 125-Jahresfeier vom Wiener Riesenrad. Und außerdem bin ich auch der kreative Kopf hinter dem Wiener Looping. Stefan, was gibt's Neues bei dir?
Hier ist alles fein und alles schön, aber Julian, ich habe auch direkt hier noch eine Meldung reinbekommen. Es ist ein Flitzerblitzer auf der Ruhrallee. Also bitte, wenn ihr heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit seid, fahrt vorsichtig. Kommt gut rein. Und hier ist nun für euch Chris Rea, Driving Home for Christmas. Also Leute, ganz ehrlich, es ist die verdammt früheste Aufnahme, die wir bislang gemacht haben. Und ich war gestern... kleine Transparenznote hier, direkte hier Offenlegung im Freizeitpark. Julian sagte, ich bin auch zurzeit ein Frühaufsteher. Geht klar, 8 Uhr. Und ich dachte mir so, wer ist dieser Mann?
Ich bin schon seit 6.30 Uhr wach. Also ich habe gesagt, 8 Uhr können wir aufnehmen. Ja,
was?
Ja, ich weiß auch nicht, Zeiten ändern sich.
Ich bin total überrascht, es gab Zeiten, da habe ich dich um 11 Uhr angerufen und dann kam ein Ja, hi, Stefan, ja. Gib mir mal noch eine Stunde.
Gib mir mal noch eine Stunde. Ja, du, das war aber auch natürlich die Zeit, wo ich noch aktiver im Prater gewesen bin, was das Abendgeschäft angeht. Und da, deswegen sage ich, Zeiten ändern sich, das hat sich ein bisschen verändert. Und deswegen gibt es jetzt die Möglichkeit für mich, früher ins Bett zu kommen und früher wieder aufzustehen. Und das macht aus mir, ich will nicht sagen den perfekten Menschen, aber wir sind nah dran. Wir sind wirklich ganz, ganz dicht dran.
Ganz, ganz dicht dran. Du bist du kurz davor, sowas wie eine Art geregeltes Leben zu haben?
Das klingt
Ist es
schon sehr
soweit?
erwachsen. Ich war also geregelt, ich glaube, von geregelt bin ich weit weg. Aber es wird irgendwie normaler. Es wird normaler. Probier verschiedene Lebensstile aus.
Und ganz, ganz, ganz ehrlich, bin ich jetzt so ein bisschen so die letzten 25 Jahre Stefan und Julian und Julian und Stefan so zurückdenke. In der Tat, ja, du hast echt, glaube ich, viele, viele Facetten irgendwie in deinem Leben mitgemacht und viele Konstrukte für dich ausprobiert.
Gehört dazu, oder? Ich meine, wenn man es nicht ausprobiert hat, kann man nichts drüber sagen.
Ey, voll, das ist so Kern eigentlich der 95% aller Podcasts, die ich hier oder Interviews, die ich mache. Einfach mal machen. Erfolg hat 3 Buchstaben. Machen. Also, okay. Einfach mal ausprobieren, einfach mal mutig sein, einfach mal gucken, ob es passt oder nicht. Also,
ja.
Ich habe die Geschichte, glaube ich, auch damals erzählt, als ich da meine erste englische Wohnung mit den Pilzen im Badezimmer bezogen habe, war auch mein erster Gedanke, ich pack meine Sachen und fahre nach Hause. Aber auch das gehört irgendwie so ein bisschen dazu, auch mal ein bisschen aus der Comfortzone raus.
Ja, man darf ja auch flexibel sein. Ich meine, ich habe auch vor 5 Jahren nicht geglaubt, dass ich irgendwann mal in Wien wohne und jetzt lebe ich hier. Und kreiere hier meine Zukunft. Also das ist ja grundsätzlich, wenn man dem Ganzen offen gegenüber ist, kein Problem. Und Veränderungen gehören auch irgendwie dazu zum Leben. Ja, aber das passt alles. Ist alles gut.
Wenn du,
Bin sehr
wenn du
zufrieden.
So, wenn du so in dich hineinguckst, was ist so die größte Veränderung, die du an dir festgestellt hast? So
Also gerade habe ich
vom Verhalten,
sehr,
vom Leben?
sehr lange Haare. Ich bin ja.
Voll. Stimmt, das ist wirklich eine krasse Veränderung, stimmt.
Aber habe ich das schon gesagt, warum das so ist?
Weil du voll bist?
Weil ich lange nicht mehr beim Friseur gewesen bin.
Ja.
Nee, aber ich habe mir gedacht, ich bin jetzt so in der Blüte meines Lebens, das ist die einzige Chance, besser wird es nicht mehr, weißt du? Und jetzt kann ich einmal gucken, wenn ich nochmal Schwarzkopf-Haarmodel werden möchte, dann ist das jetzt mein Moment, weil das nächste, was passieren wird, ist, dass die Geheimratsecken noch größer werden. hinten vielleicht so ein Landeplatz entsteht. Und deswegen schauen wir mal. Also, solange wie das anhält, mache ich das jetzt mal so. Und dann gibt es noch mal ein paar nette Fotos von mir, die ich irgendwann meiner Tochter zeigen kann, wie ich mal mit langen Haaren ausgesehen habe.
Aber du bist doch auch kein Typ für Pläte. Also du hast ja so ein wolliges Haar.
Also ich glaube, ich komme sehr nach meinem Opa. Und der hat dann schon irgendwann auch hinten einen Hubschrauberlandeplatz bekommen. Also das könnte schon passieren. Und ich finde halt, wenn du mal hier schaust, da, Geheimratsecken, geht schon in die Richtung. Also kann man schon einparken.
Ist schon Teil vom Nacken, würde ich fast sagen.
Ach Quatsch. Jetzt
Nein,
hör
das
aber
geht
auf.
aber auch. Ich meine, guck mal, also wenn ich jetzt mal hier so bei mir reingucke, das verflüchtigt sich natürlich auch alles, aber du, ganz ehrlich, ob abfällt, ausfällt oder nicht, ist mir eigentlich auch egal. Ich habe auch meine abrasierten Haarzeiten hinter mir und ich weiß, wie es aussieht und ich habe da jetzt auch keine
Das
Angst vor, wenn es
habe
mal
ich mich ja
passieren
noch nie
sollte.
getraut, ne? Da bin ich ja immer sehr, sehr neidisch irgendwie, wenn andere Leute das mal gemacht haben. Aber den Mut hatte ich noch nicht. Aber schauen wir mal, man weiß nie, was die Zukunft bringt.
Oh, vielleicht sagst du auch irgendwann, okay, jetzt reichen sie mir bis zum Hintern runter, es wird Zeit für eine neue Veränderung.
Ist irgendwie kitzelt immer so unangenehm jetzt weg damit.
Mit deinen Rasta-Zöpfen sitzt du dann irgendwann in Amsterdam auf dem Night Supply und machst deine Jam-Session auf der Steel Drum. Ding, 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 ding.
Das ist für mich eigentlich ein Hassinstrument, ne? Das soll ja irgendwie sehr beruhigend sein, aber das löst bei mir irgendwie das komplette Gegenteil aus.
Fühle ich. Ja, doch, das kann ich nachvollziehen.
Ja.
Meine größte Veränderung, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, da habe ich vorhin schon so ein bisschen auf dem Hinweg hier nachgedacht, weil mir so eingefallen oder
Auf dem
aufgefallen,
Hinweg.
auf dem
Vom
Hinweg, ja,
Schlafzimmer ins Wohnzimmer oder was?
nee, Hinweg von, oder Rückweg eher gesagt, von der Kita wieder nach Hause.
Ach so, ah ja, da warst du schon unterwegs.
Bin auch schon ein paar Runden wach. Ich habe keine Angst davor, mittlerweile auch mal Anschaffungen zu machen, wofür ich mich früher gesträubt habe. Weil ich bin eigentlich ein Pfennigfuchser und ich spare lieber. Ich gucke auch sehr aufs Geld. Aber wenn ich jetzt so an mir runtergucke hier oder in meine Ohren gucke, dass ich mir jetzt tatsächlich mal so Earpods gekauft habe, war für mich eine ganz große Überwindung. Und muss aber sagen, Leute, das Teuerste ist meist oft das Beste. Nee, und ernsthaft, ich habe eine Anschaffung, die ich vor 12 Jahren mal gemacht habe, das war meine Bose Quiet Comfort Kopfhörer. Das war so die Zeit, wo ich sehr, sehr viel mit dem Zug gependelt bin. Beste
Ich
Kopfhörer,
liebe sie auch
die
immer noch.
halten immer noch. Die haben damals auch irgendwie 250 € oder was gekostet. Die haben geilen Sound, die halten super lange, die sind super bequem. Ich bin eigentlich kein Over-Ear-Kopfhörer-Mensch, aber die sind mega geil. Und dass sie bis heute noch halten, zeigt mir so ein bisschen. Ja, stimmt, wenn ich bei Temu so Dinger bestelle, brauche ich mich nicht wundern, dass sie nach einer Woche auseinanderfallen. Ich habe mir in Malaysia irgendwann mal so ein Knockoff Dr. Beats Dinger gekauft. Die waren nach 2 Tagen, haben die angefangen zu rauschen. Also, natürlich kriegst du das, was du bezahlst. Und ich bin ehrlich krass begeistert. Das ist keine Schleichwerbung jetzt hier für Apple, aber wenn ihr mir Produkte schicken wollt, Apple Vision Pro. Ich bin total begeistert. Ich saß im Zug, habe irgendeine Serie geguckt auf meinem Handy und ich war irritiert und dachte so, das klingt so laut, das schallert irgendwie von über den Kopfhörern hinaus. Das Handy ist bestimmt auch laut. Nee, dieser 3D-Sound hier drin. Sag mal, wie gut ist das denn bitte?
Sind
Also,
das ist die neuen Pros, wenn ich mal so bei deiner
das sind
nicht
die,
keine Schleichwerbung mitmachen
oh
darf?
Gott, glaube ich, nee, die Vorgängergeneration.
Okay. Ja, ich
Aber
finde die vom Klang halt auch extrem gut, umfangreich, vielfältig. Und die Bose-Dinger, muss ich auch sagen, also ich bildet mir ein, wir hätten schon mal drüber gesprochen oder das war mit wem anderen, weil ich da auch gerne mal ein Lobeslied drüber singe. Bose, ich habe zwei Sachen von Bose, einmal diese Bose Box Mini und dann einmal diese Over-Ear Quiet Comfort 35 oder so ganz alte Dinger jetzt
ja,
mittlerweile.
genau.
Beides die besten Investitionen, würde ich sagen, in meinem Leben. Weil wenn du ich das auf die Zeit, wo ich sie genutzt habe, ja, und den Preis runterrechne, das bin ich, glaube ich, mittlerweile pro Tag oder pro Stunde im Cent-Bereich unterwegs, weil, und die funktionieren halt immer noch. Und die Klangqualität fantastisch, bin super zufrieden. Bose, danke, weiter so.
So, haben wir mal zwei kleine Familienunternehmen hier noch direkt am Anfang. Einmal ein bisschen
Apple
in
und
den
Bose, oder was?
Werbefokus.
Kleines
Ja, genau.
Familienunternehmen.
Herr Apfel und Frau Bose. Oh.
Stell dir vor, die würden Kinder machen miteinander.
Apfelbose.
Ja.
Ja.
Ja. Vielleicht doch.
Verfeuertes Material.
Denken wir vielleicht doch weiter nicht weiter drüber nach.
Aber es ist, ich muss sagen, wir haben ja mal oft diese Problematik gehabt, so ganz spät abends aufnehmen, man hat schon 20 Leben durchlebt und dann haben wir uns manchmal hier die Kameras angemacht und haben wir erstmal so gegenseitig in unsere lerntoten Augen geschaut. Und ich finde das irgendwie heute Morgen so ein bisschen beschwingend.
Schön, oder?
Ich noch so ein bisschen so müd bin, angenehm. Aber der Tag steht noch bevor. Es ist noch alles drin.
Let it go. Ja, legen wir mal los. Komm, gehen wir mal hier rein. Also Oktober, Halloween, wir hatten das ja gerade schon. Wie stehst du denn zu Halloween in diesem Jahr? Du wolltest gerade was trinken und ich habe den Ball wieder zu dir rübergespielt, oder was?
Nee, witzig, weil du fragst, weil ich habe da auch letzte Woche intensiv drüber nachgedacht. So, ich habe dieses Jahr nichts mit Halloween gemacht. Ich habe keinerlei Halloween-Aktivitäten geplant. Ich habe alles wieder so extern beobachtet und habe mir dieses Mal irgendwie keine Meinung gebildet über Halloween, außer meine bestehende Meinung. Es wird Zeit für was Neues. mehr Toverlandwagen.
Man hat es ja irgendwie jetzt auch schon oft genug durchgespielt und ich glaube, das ist so der Punkt oder das ist der Moment, wo dann irgendwann der Punkt ansetzt, dass es dann doch irgendwie immer wieder jedes Jahr das Gleiche ist. Und das ist, glaube ich, das, was mich stört. Also ich weiß, ich habe irgendwann mal fürs Fort Fun diesen Halloween-Film gedreht und da hast du schon gesagt, so Dinge, die dir da nicht so ganz gefallen haben, wo ich heute die Kritik auch noch mehr nachvollziehen kann, weil ich finde, wenn man das mehrere Jahre alles mitbekommt, irgendwann ist der Drops gelutscht. Also das ist halt irgendwie immer das Gleiche. Und noch dahinzu kommt irgendwo auch, ich habe für Gewalt mittlerweile ein anderes Empfinden. Also nicht, dass ich das jetzt früher irgendwie total großartig fand, ja, aber ich weiß nicht, ob es auch mit dem Älterwerden zu tun hat oder mit der generellen Entwicklung auf der Welt. Ich habe eigentlich keine Lust mehr auf so Themen, wo halt irgendwie mit Blut, mit Grusel und all so ein Quatsch irgendwie hantiert wird. Also das hat wiederum lustigerweise sogar dazu geführt, hast du gerade einen Daumen hoch gemacht?
Nee, der hat meine Hand als Daumen erkannt, warum auch immer.
Ah, okay. Ich kriege gerade auch die Meldung, Effekte mit Hilfe von Handgesten hinzufügen. Okay, alles klärchen. Wow, jetzt wird es creepy hier in unserer Aufnahmesituation.
Herzlich willkommen in der Zukunft.
Können wir gleich auch nochmal drüber reden. Zukunft und Vergangenheit ist nämlich auch was ich hier auf meiner Liste stehen habe.
Oho.
Es wird tiefsinnig. Und ja, also ich weiß nicht, ob es richtig formuliert ist oder inhaltlich passt, aber irgendwie, ich habe das Gefühl, ich bin zu alt für Halloween.
Ich finde das ein sehr, sehr schöner Gedanke. Ich würde an dem vorherigen Gedanken mal anknüpfen mit der Kritik, die ich dir damals für das Video gegeben habe, weil das Video an sich war ja nicht schlecht. Es war technisch sehr gut. Aber mein Problem mit Halloween ist jedes Jahr das Gleiche. Es läuft immer auf das Gleiche hinaus. Du wirst sterben, lauf weiter. Du wirst angestarrt und die Leute machen den Kopf nach links und nach rechts. Und für mich ist Halloween mittlerweile so eine richtige Fließbandgeschichte geworden, auch vom Kreativen her. Und da könnt ihr mich gerne korrigieren. Es gibt bestimmt auch super geile Ideen. Toverland zum Beispiel hat, finde ich, einen guten Weg gefunden, gruselig zu sein, ohne blutig zu sein, das machen die super gut. Wallaby natürlich mit den ganzen Experiences ist auch irgendwie eine coole Sache, ist halt auch wieder ein anderer Twist. Aber wenn ich mir jetzt halt so Videos anschaue von Wallaby ist dieses Jahr recht häufig auch in den sozialen Medien aufgeplöppt, wegen Gewalt im Park, dass die Leute sich da auf die Mütze gehauen haben, dass es super voll gewesen sein muss, teilweise so voll, dass es einfach, dass die Wege verstopft waren. Wer Wallaby Holland kennt, gerade an der Ecke Lost Gravity hin zur alten Stuntshow, ist halt auch ein Nadelöhr. Aber ich denke mir jedes Mal auch, ich bin zum Beispiel zu alt für volle Freizeitparks. Ich denke mir jedes Mal, zu voller Freizeitpark brauche ich nicht. Und wenn ich mal einen zu vollen Freizeitpark aus Versehen besuchen sollte, sprich, wenn ich, keine Ahnung, im Europapark bin zum Arbeiten und ich laufe mal durch den Park, ich mache dann auch tatsächlich nichts, weil, weiß nicht, ich schenke mir die Zeit dann lieber für ein gutes Essen oder setze mich irgendwo hin und genieße irgendwie die Atmo. Aber Halloween ist genau das Ding. Es ist für mich auch irgendwie durch. Ich habe Bock auf neue Halloween-Erlebnisse und nicht dieses Slashy, Slasher, Blut, Gore und so weiter. Bin ein bisschen gelangweilt.
Ist aber auch ein Luxusproblem natürlich irgendwo. Ne? Ich meine, wie du sagst, wenn wir sagen, wir sind zu alt dafür, dann gibt es immer noch Generationen, die jetzt quasi auch 16 geworden sind oder wie alt man auch immer sein muss, um so ein Event sich anzuschauen, die dann das erste Mal erleben, für die das vielleicht total beeindruckend, großartig, was Neues und Spezielles. Also das kann man immer auch aus zwei Seiten betrachten. Und nur weil es uns nicht gefällt, heißt ja nicht, dass das irgendwie... Wobei, wir können schon mal eine Petition gegen Halloween machen.
Gegen Halloween, die gab es bestimmt mal vor 15 Jahren. Aber gut, dass du es gerade so ansprichst. Dann möchte ich nämlich auch noch direkt vielleicht noch einen Zusatz zu packen, weil es hat ja mal die Kritik gegeben, auch wenn ich so gegen Disney manchmal ableder, dass ich so ein Meckerkopf geworden bin und dass das Meckern langsam ein bisschen nervt. Es ist natürlich immer auch nur aus der Sicht, genau wie du gerade sagst, für viele Dinge sind wir einfach auch nicht mehr die Zielgruppe. Walibi Holland ist voll, Moviepark ist voll, die Events haben eine Berechtigung. Die sind wirtschaftlich tragbar, die sind renommiert, die haben Awards. Es ist schön, dass es, keine Ahnung, täglich bis zu 30.000 Leuten gefällt, aber das heißt ja nicht, dass wenn ich jetzt da Kritik drüber äußere, dass es per se schlecht ist. Das ist es ja eben nicht. Ja, sonst würden die Sachen nicht so laufen und wie du schon sagst, das ist auch ein Luxusproblem, so ein bisschen das A sagen zu können und zu dürfen natürlich und B, dass man auch ein bisschen vergleichen kann. Ja, das ist ja auch wieder eine Sache. Die meisten Leute können nichts vergleichen. Die kennen vielleicht maximal hier Halloween im Moviepark oder vielleicht sogar noch Fort 4, vielleicht auch noch irgendwie Toverland, aber das sind dann schon wieder die Ausnahmen. Jetzt grinst er mich an.
Ja, weil das bei dir mit der Sonneneinstrahlung aussieht, als würde da gleich irgendwie ein Komet reinfliegen.
Die
Supernova.
Supernova. Ja, also das zum Thema Halloween. Wenn ihr da draußen, jetzt mache ich mal so richtig Werbung, mal Lust habt auf ein neues Halloween. Ich habe zwei Konzepte in der Hosentasche, die ganz ohne Horror und viel mehr mit Atmo arbeiten. Wenn da jemand mal Interesse hat, dann kommt bitte gerne auf mich zu, weil ich bin der Meinung, man kann ein schöneres Event auch machen, vor allem was für Familien auch wieder irgendwie taugt. Weil das finde ich ja auch immer so schade, dass der Park dann immer komplett reserviert ist, nur für Jugendliche. Und ich glaube, Kinder haben eigentlich auch Bock auf sowas.
Da bin sogar ich jetzt getriggert und neugierig, was du damit meinst. Aber vielleicht reden wir da nach unserer Aufnahme mal drüber.
Knickknack.
So, Vergangenheit und Zukunft. Hast du von Retro Escape gehört, was in Las Vegas gebaut werden soll?
Was? Nee, habe ich nicht. Retro
So,
Escape.
ein Freizeitpark, der quasi mit den besten passend zu unserer frühen Podcastaufnahme, mit den besten aus den 50ern, 60ern, 70ern, 80ern,
Und
90ern
von heute.
sozusagen und von heute wird. Ein Freizeitpark, der darauf aufbaut, die Vergangenheit zu thematisieren,
Okay.
mit dem Besten, was dazugehört. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das ein Vibe ist, der mich anspricht, weil erstmal musst du, glaube ich, so ein bisschen Bezug zu der Zeit haben und dann auf der anderen Seite kommt mir dieses Früher war alles besser in den Kopf, was ja eigentlich nicht positiv verankert ist, ja. Und vielleicht hat es ja auch einen guten Grund, dass Phantasialand die Westernstadt abgerissen hat, ja. Und da wollte ich dich mal dazu fragen, was hältst denn du davon, wenn man dieses ganze Retro-Zeug thematisiert und irgendwie in guten alten Erinnerungen zu sehr am Schwelgen ist.
Kurze Randnotiz, ich habe mir die Webseite gerade mal angeguckt. Meine ich das nur oder wird auch viel mit KI gearbeitet?
Ja, das kann sein, dass das auch wieder so ein Ding ist, was jetzt erstmal so gelauncht wird, aber ich und dann geguckt, ob man dafür Investoren findet vielleicht und so, aber
Ja.
ich
Aber
warte mal.
dann lasst doch, also Leute, wenn ihr
Dann
da
reden wir
draußen
einfach
was
nicht
mit.
drüber. Machen wir nächstes Thema, komm, weiter, komm.
Nee, also zwei Dinge. Erstens, Leute, wenn ihr was mit KI macht, dann lasst wenigstens nachher nochmal jemanden drüber rutschen, um zumindest die Artefakte daraus zu kaschieren. Ich finde, das ist, also so viel Blöße sollte man sich geben, dass man das wenigstens nochmal nachbearbeitet an einigen Stellen. Zweitens zu deiner Frage. Ich glaube, Nostalgie hat einen großen Werbewert. Guck dir das Fernsehen mal an, die deutsche Fernsehlandschaft aktuell. Die besteht eigentlich nur aus Nostalgie. Was auf der einen Seite natürlich irgendwie cool ist für einen kurzen Push. TV Total, Preis ist heiß, diese ganzen Sendungen, die zwischendurch mal so als Sondersendungen wieder auferlebt worden sind. Aber man sieht dann aber auch, bleiben wir mal bei TV Total, dass es auch Arsch in die Hose gehen kann und die Leute dann auch irgendwann merken, okay, das war mal nett, den Raab nochmal zu sehen, den jetzt aber wieder täglich auf dem Fernsehen zu sehen. Ist ja eigentlich gar nicht das, was ich möchte. Ich will mich nur noch mal zurück dran erinnern, wie das früher mal gewesen ist und wie toll die Sendung war und wie er da bei jedem Gag beim Monolog am Anfang krepiert ist und verstehen Sie? Lass mal den Witz erzählen und erklären, ja? So funktioniert der Humor. Ich glaube, das ist ja auch das, was Disney eigentlich ja macht, ne? Diese ganze Nostalgie-Thematik. Nostalgie im Sinne von popkulturelle Nostalgie. Sonst wird Magic Kingdom und die ganzen Disneyland-Parks ja auch nicht so funktionieren. Ob das jetzt als kompletter Freizeitpark funktionieren würde, das weiß ich nicht.
Also ich zweifle das Konzept an. Bei Disney sehe ich halt einfach die gesamte Marke drumherum, die ganzen Charakter, die ganze Filmindustrie und so weiter. Aber was willst du jetzt irgendwie ein heute, weiß ich nicht, 10-Jährigen, 11-Jährigen, 12- oder 16-Jährigen von mir aus, mit einem American Diner aussehenden Themenbereich begeistern? Der geht da rein und denkt sich, ja, wo sind die geilen Achterbahnen? Also ich glaube, und dass das nicht unbedingt so wirklich zielführend ist als Konzept.
Also wenn ich mir das jetzt mal angucke, dieses Retro Escape sieht auch eher so aus wie eine, es gibt ja in Amerika häufig diese offenen Malls. So wie, warum auch immer der Vergleich jetzt kommt mit Roermond, dem Outlet Center.
Weil wir es lieben.
Ja, weil wir es lieben. Weil wir damit aufgewachsen sind. Oder der Ruhrpark in Bochum, halt so eine offene Mall mit so einzelnen Gebäuden, mit Shops drin. Und so wirkt das Ganze auf mich. Es wirkt für mich eher wie ein Retail-Konzept, wo solche Social-Competitive-Sachen eingebettet sind. Dann hast du so eine Bar, die dann so nach einer Arcade gethemed ist. Ich glaube, so in dem Kontext. Ja, du hältst dich ja dann auf und hast so ein Surrounding, so eine Atmo, in der du dich aufhältst. Wenn das jetzt so ein Freizeitpark-Ding wäre, so wie jetzt zum Beispiel Hard Rock Park, ja,
Hat auch
dann
super
wird's,
funktioniert.
ja, hat super funktioniert. Top Freizeitpark, gerne wieder. Aber spannend, aber danke, dass du es mit reingebracht hast. Das finde ich interessant und wie gesagt, auch wieder hier den interessanten Take mit KI, das ist auch wirklich ja kaum Text. Our
Ja, stimmt.
Story, kaum
Also ich muss
Text.
sagen, ich war vielleicht ein bisschen Social Media geblendet bei meiner Recherche zu dem Thema. Aber auf der anderen Seite, ich würde auch nicht sagen, dass alle Bilder KI sind, aber es sind durchaus welche dabei, wo man das behaupten kann. Also wo du sagst, da irgendwie die Netze oben, das sieht komisch aus und dann irgendwie diese Traversen auf der Bühne. Ich finde auch dieses schäbige Schick, oder wie heißt es dann, wenn es so
Shabby chic.
diesen schäbig schick Look, das und diese ganzen Graffiti-Sachen da, was das,
Vor allem, und dann
irgendwie.
witzig, weil das passt jetzt gar nicht rein. Also wir machen jetzt gerade wieder Podcast für die Augen. Also geht einfach mal auf retroescapes.com, schaut euch die Webseite mal an. Es gibt da wirklich interessante, die nennen das selber Conceptual Renderings, wo ich sagen würde, das ist 100% KI, weil man sieht es halt an den Schriften, wo halt viel random einfach zusammengeklatscht ist. Ich finde, um so einen Vibe zu spüren und zu überlegen, na, das, was man sich ausgedacht hat, funktioniert das? Wie könnte das aussehen, um das dann vielleicht nachher einem Designer weiterzugeben? Dafür würde ich auch KI tatsächlich immer empfehlen, damit man selber auch seine Gedanken irgendwie zu Papier bringen kann. Dann gibt es aber diese Renderings. Und das ist eigentlich immer das gleiche Konzept. Es ist nämlich immer diese rechteckige Bar mit einem Dach oben drauf und dann halt in eins, zwei, drei verschiedenen Sachen. Da gibt's dann Monroe Bar, dann gibt's die 60s Rocket Bar, dann gibt's die Disco Bar, die sieht genauso aus, dann gibt's die Game Bar, die sieht genauso aus.
Ich finde, es klingt alles ultra langweilig. Also es trifft überhaupt gar nichts meinen thematischen Geschmack.
Sehr viel Bar, sehr viel.
Ja,
Ist
und
auch
halt
noch ein
einfach
Hotel, 70s
langweilig.
Main Street. Ja, es ist, ich, also, um da jetzt nicht zu viel Energie noch reinpumpen zu wollen oder sie komplett kaputt zu hassen, weil das hat sich ja auch jemand ausgedacht, Mühe gemacht, ein Konzept zu entwickeln. Und ich glaube, sowas sollte ja auch immer begrüßt werden, dass sich jemand die Arbeit macht, seine Idee irgendwo hinzubringen, weil das erfordert ja auch Mut, zu sagen, ich habe eine Idee und die veröffentliche ich jetzt mal und dann Leute. Gib mir mal euer Feedback, ne? Und das haben wir jetzt gerade getan.
Ja. Auf der anderen Seite, wenn wir, ich denke jetzt gerade noch mal über den Standort Las Vegas nach, da sind ja eh irgendwie viele Altersgruppen, die da zum What Happens in Vegas, Stays in Vegas, Leben genießen hingehen und vielleicht ist das genau, dass die davon getriggert sind und sagen, ja komm, gucken wir uns das nochmal an, wie das früher war und tanzen zu ABBA und keine Ahnung was. Kennt man ABBA in Amerika überhaupt? Aber egal. Weißt du, was ich meine? Also, aber ich glaube, aber nicht. Aber ja, aber nein.
Ich glaube, ach, weiß nicht, Las Vegas wäre wieder so ein Hotpot, wo es funktioniert. Spannenderweise, Las Vegas muss ja eh gucken, wie sie gerade zurechtkommen. Die haben ja jetzt ja irgendwie, was, 10% weniger Touristen dieses Jahr gehabt, bedingt durch die politische Lage, bedingt natürlich auch durch die ganzen Situationen mit den Nachbarländern. Was ich zum Beispiel nicht wusste, einer der größten Outbound-Touristen sind Kanadier, die sich dann für so ein Short Weekend dann nach Las Vegas begeben, die bleiben halt alle weg aktuell. Und das
Die
spürt
haben
man in Las Vegas. Und Las Vegas macht aber dennoch eine interessante Transformation, weil diese Area 15, die dort ja auch jetzt schon seit ein paar Jahren aufgebaut wurde als Entertainment Center außerhalb der wie heißt das Ding nochmal, vom Strip, also vom eigentlichen Las Vegas, was man halt aus Film und Fernsehen kennt. Da gibt es ja den Omega Mart von Meow Wolf, da gibt es eine Immersive Ausstellung, da gibt es ja auch mittlerweile das All Year Around Halloween Horrorhaus von Universal. Die haben ja gerade alles frisch erweitert und ich glaube, das ist aber Way to go. Und ich könnte mir vorstellen, dass so eine Art von Entertainment District auch in Europa, vielleicht sogar in Deutschland funktionieren könnte, wo man solche Attraktionen zusammengewürfelt hat, um nicht einen Freizeitpark anzubieten, aber halt eher wie so eine Art Mall-Konstrukt, verschiedene Entertainment-Produkte anzubieten, wo die Leute sich für ein paar Stunden und plus und vor allen Dingen auch noch abends aufhalten können. Weil ich glaube auch, das Nachtleben oder das Reaktivieren des Nachtlebens ist auch eher so eine Aufgabe, die man vielleicht mal wieder angehen sollte, weil also hier in Essen macht ein Nachtclub nach dem anderen zu. Also hier gibt es kaum noch was zu feiern. Sogar die Mupa ist zu, Leute. Die Mupa! Wer
Was
hätte
das
das
denn?
gedacht? Das ist die Musikpalette. Das ist, ich will jetzt nicht sagen, ein räudiger Club in der
Aha,
Essener
es ist ein
Innenstadt.
räudiger Club.
Es ist ein ehemaliges Kino, und das haben die halt dann zu so einem Tanzlokal umgebaut. Es ist ein bisschen Trash. Aber es war halt eigentlich immer witzig da.
Was hier in Wien mehr und mehr wird, sind so Afterworks-Geschichten. Also, dass die Leute halt nach der Arbeit ein bisschen Spaß haben und dann, keine Ahnung, um 10 Uhr heimgehen, dass sie am nächsten Tag noch halbwegs fit sind, wieder um im Büro zu sitzen. Das ist so ein bisschen die Kultur, die sich hier seit Corona wohl entwickelt hat, haben soll, hat.
Auch spannend. Also Afterwork-Partys war ja auch mal eine Zeit lang so Anfang, Mitte der Nuller so ein heißes Ding, wo dann alle gesagt haben, hey, Afterwork-Party im Alex, kommt doch vorbei, das wird toll. Kriegt ihr alle so
Ja.
ein Getränk mit so einem Apfelring drüber und so einem Schnäppchen drin und einem Knacklicht. Ah, das wird super.
Aber es gibt in Wien Stadt schon ein paar nette Locations und vielleicht gibt es ja auch demnächst noch ein neues spannendes Konzept irgendwann mal, was in diese Richtung geht.
Da hat er frech und neckisch hier in die Kamera gezwinkert, der Typ.
Zum Thema die Zukunft gestalten.
Ja, war jetzt Retroscapes jetzt eigentlich dein Thema Zukunft? Oder hast du noch mehr zum Thema
Ja, ich
Zukunft
habe ja die
und oder
Zukunft
Vergangenheit?
ausgemalt und die Vergangenheit ist halt das Projekt, also inhaltlich thematisch.
Dann können wir vielleicht direkt anschließen, nämlich in naher Zukunft wird was anderes auch noch Vergangenheit, nämlich eine Attraktion, die ich damals bei der Eröffnung sehr stark medial verfolgt habe. Ich war auch leider erst spät dann da gewesen. Dann hat sich ein neuer Inhaber gefunden, der das Ganze aufgepimpt hat. Und jetzt wurde hoppdihopp, oder eher gesagt plopsdiplopp, verkündet, dass Anfang des Jahres die Plopsa Station in Antwerpen schließen wird. Und wer die Plopsa Station Antwerpen nicht kennt, geht dahin, guckt euch das an. Das ist absolut wild. Das ist ein FEC. Eine Indoor-Freizeitattraktion mit auch Fahrgeschäften in einem Bahnhof. Und das wurde damals mit der Neugestaltung des Bahnhofs in Antwerpen in Belgien als Comic Station mit eröffnet. Und Comic Station war eigentlich ein geiles Konzept, weil die ganzen franco-belgischen Comics dort platziert worden sind. Da gab es die Schlümpfe, Lucky Luke, irgendwelche lokalen Sachen, die man hier in Deutschland vielleicht nicht so kennt. Aber generell, so Belgien hat ja so eine sehr, sehr starke Comic-Kultur. Und als ich
Was?
da war, ich bin schon, dass ich so lachen muss, aber ich war vor 3 Jahren, glaube ich, das erste Mal oder 4 Jahren da, als es noch Comic Station war, wo schon sich abzeichnete, das Ding hält sich nicht mehr lange. Das war voll mit laminierten Schildern. Attraktionen, die nicht funktioniert haben, Flatterbänder überall. Und es gab ein Meet und Greet mit den Schlümpfen. Und Papa Schlumm, den haben wir leider nur von, also zum Glück haben wir den nur von hinten gesehen. Dem fehlte schon am Kostüm, die haben hinten so ein Bommelschwänzchen eigentlich, der war weg. Und das hat wohl das Kostüm gehalten. Entsprechend ist das Kostüm runtergerutscht und man hat da hinten dann das Velcro und die ganzen Schaummatten gesehen. Und das ist Sinnbild für den Zustand der Comic Station gewesen. Die ganze
Oh, das ist aber
Attraktion war genau in
schade.
diesem Zustand. Wirklich super schade, weil die haben einen schönen Schlümpfe Dark Rider drin, interaktiv mit so Zauberstäben, der wirklich sehr, sehr nett ist. Ein Lucky Luke, ein Interactive Dark Ride. Es gibt einen kleinen Freifallturm, Rutschen, Autoscooter. Wirklich super nett. Also das Konzept an sich ist super. Vielleicht hat man aber auch die Location Hauptbahnhof Antwerpen falsch verstanden. Vielleicht ein bisschen überschätzt.
Aber warum? Ich finde grundsätzlich, also Hauptbahnhöfe sind ja meistens in einer guten zentralen Lage. Ja, du hast viel Laufpublikum, was für eine hohe Sichtbarkeit quasi sorgt. Natürlich sind die Leute, wenn sie das erste Mal vorbeilaufen, eher im Stress, weil sie sich jetzt denken, fuck, ich muss jetzt, darf man das sagen, Podcast, verdammt, ich muss mal einen Zug kriegen, ja. Und dann haben sie keine Zeit, nochmal irgendwie 2 Stunden da zu verbringen. Aber als Schaufenster ist das natürlich super geeignet. Und jetzt stell dir mal vor, wir übernehmen das und wir machen da so eine Afterwork-Location rein. So mit Party, bisschen feiern, bisschen trinken.
Ey, aber
Zen-Stuff.
das würde, glaube ich, sogar wieder ankommen, weil das ist halt, ich glaube, so Benelux oder gerade so Großstädte in Benelux, die haben halt auch so eine Kultur. Na, die Leute gehen halt eher raus nach dem Feierabend, als wir Deutschen, die dann nach Hause gehen und sagen: So, jetzt erstmal Rotkohl mit Kartoffeln und dann muss ich Sportschau gucken.
Füße hochlegen auf der Couch
Ja,
und
Fatih
Bierchen in
hat
die Kralle.
gearbeitet. Ja, genau. Wo ist meine Tageszeitung?
Ja, richtig. Ach,
Ja,
wir
also
alle
wer die
hatten
Chance hat, da
Eltern.
hinzufahren am 4. oder ab dem 4. Januar 2026, ist der Bums zu.
Das könnte ich, das würde ich mir wirklich nochmal angucken. Und dann vielleicht kann man ja, wobei, ich
Direkt
bräuchte
am
noch
Checkout einmal vorbeilaufen.
so einen Kinderfreifallturm, weißt du? Ja, ist gut, okay, passt. So, was haben wir denn noch? Willst du noch mal das nächste Thema machen?
Nee, ich hab jetzt schon so viel gelabert. Du
Stimmt
bist heute
gar nicht.
wieder.
Ich glaube, meine Redezeit ist größer momentan als deine.
Echt? Also mein Mund fühlt sich so an, als ob ich zumindest mehr gelabert hätte.
Musst du
Aber
wie ich
du
machen,
bist
hier einen
heute
Tee
der gut
trinken?
organisierte von uns beiden, deswegen
Oder?
überlasse ich dir die Bühne.
Ich fange mal an mit einem Thema, wo ich nicht ganz so sehr drin bin, aber ich weiß, dass du da was zu sagen wirst. Und zwar, Efteling hat ein Rollstuhl in Klammern Fahrerkonzept entwickelt zur Inklusion. Was?
Nee, erzähl weiter bitte.
So. Und ich finde das grundsätzlich sehr interessant. Ich glaube trotz allem, dass es operativ immer noch sehr, sehr schwierig sein wird, weil so Themen wie Evakuierung, weiß ich nicht genau, wie das funktioniert, aber wenn du halt wirklich in einer Gefahrensituation eine Attraktion verlassen musst und nicht eine Treppe runtersteigen kannst, glaube ich einfach, ist das schwierig oder Auslegungssache oder weiß ich nicht, ob man das auf den Besucher übertragen kann, die Verantwortung. Und das weiß ich wiederum, das sind Themen, wo du wahrscheinlich mehr zu beitragen kannst. Grundsätzlich ist es so, es gibt quasi das Konzept für eine, ich würde sagen, für eine Art Rollstuhl, der aber gleichzeitig der Sitz für eine Fahrattraktion ist und sich dann bei neuen Attraktionen, die in Zukunft dann wahrscheinlich gebaut werden müssen, extra darauf angepasst sind, einfügt in das Ride-System. Ja, das ist quasi ein Rollstuhl, der auch schon einen Bügel hat. Und ich könnte mir so vorstellen, dass der quasi andockt und dann im Fahrgeschäft mit dem Fahrgeschäft mitfahren wird. Now it's your take.
Ich liebe alles daran. Ich liebe wirklich alles daran. Ich habe ja vor ein paar Wochen hier auch eine Folge veröffentlicht, wo ich mit Efteling gesprochen habe, genau über diese Themen, über
Habe ich mich wieder
Sustainability.
verraten, dass ich nicht alle deine Folgen,
Ist ja,
also dass
ist.
ich.
Du
Aber es
hast
ist
ja
ein
auch ein
guter Link. Weißt du,
riesiges.
vielleicht gibt es ja auch Leute, die hier unseren Talk immer hören, die können so quer verweisen, die können dann
Ja,
rüberwandern und sich das da. Ist doch schön. Ist
genau.
doch
Und
gut, dass ich nicht alles.
mit dem Code Riesenrad10 sparst du jetzt 10 € auf die ersten 10 Folgen. Konzepte sind ja mal dafür da. Ist vielleicht auch ein guter Brückenschlag zum Thema Retro-Escapes, um auch einfach mal zu zeigen, was möglich wäre, was aber vielleicht halt nicht das Endprodukt sein muss. Und so eine Idee einfach vorzustellen, ist natürlich immer ganz witzig und wie gesagt auch wichtig, vor allem um Feedback einzuholen. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir erst, das wäre ein April-Scherz irgendwie, weil es sieht halt aus, es ist halt einfach ein Achterbahnsitz auf Rädern. Aber auch irgendwie so geil designt, so als kleines Modell und Efteling-typisch dann natürlich auf so einem kleinen Holzpodest mit so einer großen Glaskuppel drüber, damit das halt auch irgendwie geil aussieht. Und dann dachte ich mir so, aber dann im zweiten Moment, nö, aber ich traue denen das zu, dass die das machen, weil Efteling, finde ich, ist einer der Freizeitparks, die das Thema ernst nehmen und keine Scheu davor haben, super viel Geld in die Hand zu nehmen, um den Leuten irgendwie den Tag zu ermöglichen. Das siehst du bei Villa Volta, das siehst du bei Drohnenflucht mit der VR-Experience, wo die Leute virtuell mit den eigenen Leuten zusammen irgendwie mitfahren können. Finde ich ein geiles Konzept. Ob es nachher operativ umsetzbar ist, ist ein anderes Thema. Da werden, glaube ich, noch viele weitere Ideen irgendwie folgen müssen, damit das praktikabel wird. Aber in erster Linie ist das genau der richtige Schritt in die richtige Richtung.
Ich muss gestehen, ich war auch zuerst so ein bisschen skeptisch, ob das jetzt ein ernst gemeintes Konzept ist. Weil ich glaube, Efteling hat mal irgendwann diesen April-Scherz gemacht, von wegen so ein Kindersitz für Säuglinge oder was, die dann mit Achterbahn fahren dürfen. War das das oder war das irgendwas mit Tieren?
Weiß ich nicht, das kommt mir jetzt nicht bekannt vor.
Muss man schauen. Ich meine, da wäre mal was gewesen und deswegen gehe ich so am Zweifeln. An der Stelle kann ich aber sagen, das Wiener Riesenrad, wo du gerade 10% auf alles gesagt hast, hat ja die Plattform 9, ja? Und auch die wird jetzt rollstuhlfahrerfreundlich. Das ist ja das andere Projekt, was ich auch gemacht habe, zu 125 Jahre Wiener Riesenrad, meine erste Attraktion sozusagen im Prater. Und die war bisher eben nicht rollstuhlfahrerfreundlich, weil wir so eine unnötige kleine Mini-Barriere am Fuß hatten, die ich immer schon kritisiert und bemängelt habe. Und da hat man sich jetzt aber weiter durchgesetzt, um das doch mehreren Leuten zur Verfügung zu stellen. Weil grundsätzlich sind wir super rollstuhlfahrerfreundlich am Riesenrad und haben auch bei der Plattform öfters mal Anfragen gehabt, die wir aber leider nicht erfüllen konnten. Und jetzt aber auch da das Thema Inklusion weiterhin ernst nehmen und auch dieses großartige Erlebnis Rollstuhlfahrer und Rollstuhlfahrerinnen und alle dazwischen und außerhalb zur Verfügung stellen können.
Voll gut, gefällt mir.
Finde ich auch. Und was ich auch ganz witzig finde, ist, was du sagst mit 3D, weil da sind wir nämlich dann gleich beim nächsten Thema. Uncharted hat das nämlich auch im Ausgangsbereich. Da gibt es so eine kleine Plattform, da kannst du mit dem Rollstuhl drauffahren, hast dann eine 3D-Brille und erlebst das Erlebnis über die 3D-Brille, plus es ruckelt und wackelt halt so ein bisschen hin und her. Was ich cool finde, weil auf der anderen Seite stell dir vor, du wartest erstmal draußen, kannst nicht mitfahren, deine Freunde kommen raus, sind super begeistert, erzählen dir, wie geil das gewesen ist und du denkst da, ja, cool. Und so hast du wenigstens die Möglichkeit, so ein bisschen mitzureden und dann das Erlebnis beschrieben zu bekommen und ein bisschen nachvollziehen zu können anhand der Grundlage, die du visuell miterleben durftest. Also
Ja.
ist natürlich kein Ersatz für eine Achterbahnfahrt, völlig klar. Aber um grundsätzlich eine höhere Verständnisebene und das nachzuvollziehbarer zu machen, finde ich das an sich schon mal sehr, sehr cool. Und wie du halt auch sagst, vieles entwickelt sich ja dann daraus. Also ich denke mir, das beste Beispiel sind immer so Konzeptautos, weißt du, da hast dann irgendwie was mit
Ja.
einem neuen Oberflächenstoff, wo dann irgendwie sich Farben wechseln können und Formen verändern. Das wird nicht nächstes Jahr bei Audi zur Verfügung stehen, dass du es von der Liste kaufen kannst, aber daraus entwickeln sich halt einfach wieder neue Dinge und das ist, glaube ich, so ein bisschen, wie du eben auch schon richtig gesagt hast, so der Hintergrund, dass man etwas lostritt, wo dann andere Leute vielleicht auch weiter drüber nachdenken können, um eine Entwicklung anzustreben.
Voll. Und da ist genau das, was du gerade sagst, super wichtig, dass für die Leute, die nicht aktiv an etwas teilnehmen können, trotzdem auf irgendeine Art und Weise partizipieren. Und ich plädiere dafür, auch bei Attraktionen für kleine Kinder, gestaltet die Dinger so, dass alle Leute irgendwie an der Fahrt, und sei es halt irgendwie mit einer Zuschauermöglichkeit oder eine Interaktionsmöglichkeit irgendwie interagieren können. Gerade für Großeltern, die halt nichts fahren. Ich sehe das ja bei meinen Eltern, die fahren halt nichts, wenn die in einem Freizeitpark sind. Aber wenn wir dann irgendwo jetzt eine Runde womit fahren wollen, die wollen natürlich auch irgendwie dran teilhaben. Und ich würde jetzt nicht sagen, baut jetzt sofort da fünf VR-Brillen hin, damit die dann, keine Ahnung, beim Baa-Coaster da irgendwie in Irland im Europapark irgendwie noch virtuell mitfahren können. Ist ein bisschen overengineert, aber damit man zumindest zugucken kann, wie die anderen Leute Spaß haben. Weil das Erste, was das Kind macht, ist rauskommen, jubeln und schreien, Mama, Mama, Oma, Oma, hast du gesehen, wie toll das war und was für einen Spaß ich hatte? Dann will man natürlich darauf irgendwie reagieren oder halt auch diese Freude teilen können. Und deswegen Partizipation auf irgendeine Art und Weise herrscht.
Sehr gut.
Amen.
Stefan for President. Uncharted haben wir gerade drüber gesprochen. Finde ich ja grundsätzlich eine tolle Achterbahn. Du bist ja jetzt auch letzten Monat gefahren, als wir in,
Jo.
wo waren wir? Barcelona.
Hier Dings,
Wie heißt das
Spanani.
in Spanien?
Porta Operations.
PortAventura. Also ich finde es eine tolle Anlage, die Queue-Line wunderbar, die Achterbahn und das Ride-System haben mir auch gut gefallen. Da gab es, glaube ich, gewisses Feedback, dass die Thematisierung innerhalb der Anlage hätte mehr sein können. Mag sein, aber auch da, man muss mit so einem Projekt mal anfangen und irgendwie eine Benchmark legen. Und die Benchmark ist jetzt quasi mit Uncharted 2.0, meiner Meinung nach. Auch da hatten wir, glaube ich, kurzzeitig schon drüber gesprochen. Neu gesetzt, nämlich Wie heißt denn das Ding jetzt nochmal ganz schnell? Wo steht's? Da. Im London-Themenbereich, ich habe den Namen aber von der Achterbahn trotzdem nicht, vom Park Asterix, der neu gebaut wird, entsteht dieser neue Intermin-Multidimension-Coaster. Und ich muss sagen, ich habe, also jetzt sind ja verschiedene Artworks dazu veröffentlicht worden und auch On-Ride-Videos und sowas. Und ich muss echt sagen, I love it. Das sieht so super großartig aus. Das ist
Ja.
wirklich die perfekte Weiterentwicklung von dem, was man da als Prototyp jetzt mal gebaut hat. Und diese Interaktion, auch dass so das ist nämlich genau das, was Uncharted vielleicht auch fehlt, dass der Zug einmal draußen vorbeifährt, damit man halt sieht für Leute, die jetzt keine Röntgenaugen haben und in die Halle reingucken können, was da denn eigentlich so in etwa auf einen zukommt. Und die Bahn verfolgt einfach den Trend von Park Asterix, vieles sehr, sehr richtig zu machen. Und begeistert mich und es ist wirklich ein Projekt, wo ich richtig Bock drauf habe. Und spätestens, wenn das Ding geöffnet ist, werde ich wieder mal hinfahren, weil das ist auch schon wieder viel zu lange hin her, dass ich dort gewesen bin. Das ist, haben wir eh drüber gesprochen, halt beim letzten Mal, wenn ich mich recht erinnere, dass wir da auch mal Urlaub machen wollten. Also wir haben viele Pläne. Lass uns das mal verfolgen, weil, wie gesagt, seitdem Osiris gebaut wurde, bin ich nicht mehr im Park gewesen, sondern meine Standardgeschichte am Park vorbeigefahren mit meiner damaligen Freundin, mit der ich heute nicht mehr zusammen bin, aus guten Gründen. Nein, ganz lieber Mensch, ganz toller Mensch, aber sie wollte halt, wir haben halt Disney gemacht und dann
Sie
sind wir auf
wollte
einem Park
Kultur,
Asterix.
du wolltest Achterbahn.
Ja, ich kann halt nichts anderes. Das ist halt so. Was soll ich tun? Was soll ich tun?
Park Asterix ist sowieso, hat ganz schön dickes Gehänge, finde ich. Was die in den letzten 3, 4 Jahren gemacht haben, fand ich schon wirklich sehr beachtlich. Die ganzen Renovationen, dass die viel Infrastruktur gemacht haben, dass sie im Park einfach viel so gehalten haben, dass es immer noch qualitativ hochwertig bleibt. Dann haben sie jetzt mit diesem Jahr dann noch den Spinning Coaster eröffnet, ist hier der Automatiques oder Automatie oder irgendwie so. Also da mein Französisch ist auch wirklich 20 Jahre her. Und dann haben sie mit dem Announcement dieser neuen Attraktion ja auch gleichzeitig den Plan für die nächsten 3 Jahre vorgestellt. Die werden bis 2030 insgesamt 250 Millionen Euro in den Park pumpen. Und da muss man sagen, Chapeau, Compagnie des Alpes, ihr macht wirklich mit euren Assets, die ihr habt in eurer Firma, wirklich sehr viel richtig und ihr habt auch erkannt, wo das Potenzial liegt. Die wollen ein neues Hotel bauen mit einem ägyptischen orientalischen Touch. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Das sieht fantastisch aus. Und daran Notiz, dieses Mittelalter-Hotel, was sie da haben. Ich habe leider, ich kenne den Namen nicht. Das sieht fantastisch aus. Ich möchte unbedingt da mal übernachten. Dann wollen die noch den griechischen Themenbereich ein bisschen aufwerten, weil da halt aktuell nicht viel ist. Da sollen neue Attraktionen kommen. Es soll das gastronomische Angebot erweitert werden. Dann soll 2028 die von dir erwähnte Achterbahn öffnen in einem komplett neuen Themenbereich namens Londinium. Und dazu soll außerdem noch ein interaktiver Dark Ride dort gebaut werden. Also, wow. Ich bin echt krass begeistert und ich habe so Bock, mal wieder dahin zu fahren.
Also das Konzept scheint aufzugehen. Auf der anderen Seite positioniert man sich wahrscheinlich auch ein bisschen gegen Disney. Da gibt es jetzt auch irgendwie Gerüchte, dass da ein dritter Themenpark entstehen könnte. Aber ich bin hier aber nicht weiter rein eingetaucht. Also keine Ahnung. Wie gesagt, wir haben beide, also was Disney angeht, sind wir
So ein schwarzes Tuch.
sehr gut unterwegs.
Ansonsten, ganz ehrlich, für die nächste Folge laden wir uns Mausgebabbelt und Spinatmädchen nochmal ein. Dann sollen
Wir
die
können
nochmal ein
die
bisschen was über Disney erzählen.
Das ganze Jahr einfach nachholen an Informationen, was wir halt nicht erwähnt haben. Das wäre doch mal was.
Genau.
Kommen wir von Uncharted 2.0 zu Uncharted 3.0.
3.0.
Was könnte das sein, mein lieber Stefan?
Oh, jetzt bin ich irritiert. Damit habe ich jetzt nicht
Jetzt bist
gerechnet.
du irritated. Und zwar, wir gehen von Indoor nach Outdoor und von Einzelwagen auf Zug, beziehungsweise auf tiefer gelegt,
Ah,
aufgemotzt, fetter
Junge.
Spoiler. Fast and the Furious, Hollywood Drift, hat seine Testfahrten aufgenommen, mehr oder weniger erfolgreich, wenn man so sagen möchte. Das spricht zumindest bis zum gewissen Punkt, weil das Ding ist an einer Stelle stehen geblieben. Hast du das mitbekommen?
Nee, habe ich nicht. Wo
Okay.
denn?
Ich glaube, das ist der zweite Launch, also so eine Bahn, die fährst du ja sukzessive hoch. Ja? Du fängst ja an, so einen Launch in Betrieb zu nehmen und guckst dann erstmal, dass die Geschwindigkeit nach und nach aufgebaut wird und irgendwann schafft er quasi dann den ersten Hochpunkt, fährt dann durch den Rest der Strecke und dann bleibt er quasi im zweiten Launch stehen. Und im zweiten Launch haben sie das Gleiche dann nochmal gemacht. dass sie den Launch langsam in Betrieb genommen haben und am Ende des Tages ist das Ding echt am höchsten Punkt stehen geblieben. Das ist, du fährst quasi in so einen Dive-Loop rein, ja, und an dem höchsten Punkt ist halt dieser ganze Zugverbund dann einfach stehen geblieben. Hat auch erstaunlich lange gedauert, bis sie das Ding, also den Zug von dort wieder runtergekriegt haben. Deswegen, ich weiß nicht genau, was das Problem ist. Kann einfach sein, kalt, noch nicht so richtig eingefahren, alles eben, weil der ja quasi erst die ersten 500 Meter auf der Schiene gefahren ist und sowas. Also gibt viele Möglichkeiten und will, wahrscheinlich ist man auch dann erstmal vorsichtig gewesen, hat halt alles ganz genau geprüft und inspiziert. Hier im Prater wird es wahrscheinlich einfach hingehen und das Ding anschieben und dann rollt das wieder runter und dann ist gut. Das ist wahrscheinlich in den USA bei Universal, bei solchen großen Geschichten nicht ganz so einfach, weil dann erstmal alle Leute die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Moment, hier passiert erstmal gar nichts, bevor wir wissen, was da wirklich los ist, ja. Und dann wird da erstmal wahrscheinlich evaluiert und eine große Gefahrenstudie geschrieben und erarbeitet und dann groß überlegt, wie man das Ding am sichersten da wieder runterbekommt und so weiter und so fort. Also möglicherweise ist es ganz banal, warum der Zug dort einfach stehen geblieben ist, weil ich glaube nicht, dass da jetzt was Größeres passiert sein dürfte, was da irgendwie zu einem, also sprich, dass da ein technisches Problem entstanden ist und das ist einfach aufgrund der wunderbaren Genauigkeit in der Zusammenarbeit mit solchen Unternehmen wie Universal zu einer Verzögerung im Betriebsablauf geführt hat.
Naja, ich meine, gerade in der Phase, wo die sich befinden, sind solche Sachen ja normal, ne? Dass du irgendwo eine Sache hast beim Testen, beim Hochfahren der Attraktion, dass irgendwelche Dinge passieren, die dann aber idealerweise genau in dem Moment passieren, dass man halt auch vielleicht jetzt nicht genau komplette Aktenberge entstehen lässt, aber dann eruiert und sagt, okay, diese Situation ist passiert, alles klar. Darf nur betrieben werden, wenn warm gefahren oder so. Und ganz ehrlich auch, ne, ich habe gerade nochmal geguckt, das hängt ja wirklich genauso überm Hang. Links
Genau.
und rechts hängt die Bahn dann so runter. Ich stelle mir das vor, wie so ein Nunchucks. Wie so ein ganz langes Band mit zwei so sehr schweren Enden. Wenn du das über einen Stuhl legst, das ist natürlich dann bombenfest. Ne, das bewegt sich dann einfach nicht mehr. Und ich glaube auch, dass die Züge, bedingt durch die Technik, ja auch sauschwer sein müssen. Deswegen ist das wahrscheinlich kein Wunder, dass der einfach da hängen geblieben ist.
Das wird wahrscheinlich einfach genau diese Geschwindigkeit gewesen sein. Und sogar Topfel Dragster hat es ja schon mal geschafft, dass der oben auf der Spitze
Jo.
stehen geblieben ist. Also die Wahrscheinlichkeit ist da. Und eben, wenn so eine Bahn noch nicht ganz warm gefahren ist und irgendwie die Viskosität in den Lagern eben noch nicht so ist, dass das alles ganz geschmeidig rollt, dann kann sowas einfach passieren. Und wenn du halt wirklich Stück für Stück die Geschwindigkeit vom Launch immer weiter aufbaust, weil du schaltest es ja nicht ein, also du steckst ja nicht alles zusammen und schaltest ein und machst direkt 100% darauf, weil dann kann es halt sein, dass dir der ganze Bums direkt um die Ohren fliegt, wenn irgendwo ein Fehler ist, sondern du fängst ja an, die Stratoren und sowas dann auch immer, fängst, keine Ahnung, also halt einfach im Verhältnis an hochzufahren und gibst immer mehr Power drauf und ab einem gewissen Punkt war es dann wahrscheinlich genauso, dass zu wenig Power drauf gewesen ist, um die Strecke zu schaffen, sondern genau so, dass er eben am höchsten Punkt verreckt ist.
Dinge passieren halt. Es gibt, wie du schon sagst, man sagt ja beim Risk Assessment, man unterscheidet immer von zwei Sachen, und zwar einmal von der Wahrscheinlichkeit und vom Risiko. Das Risiko, was wir da haben, ist sehr gering, weil was passiert, es bleibt stecken. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist äußerst gering. Deswegen ist das eine Sache, ja, die kann passieren, aber das Risiko jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, vom Zug am Bahnhof erfasst zu werden, ist viel höher, weil du halt direkt neben der Gleise stehst. Die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich auch höher, weil da gibt es keine Absperrung. Ja, um nur mal so ein krasses
Höhere
Gegen.
Frequenz, wo die Züge durchfahren oder sowas, ja.
Genau, also nur so ein krasses Gegenbeispiel zu nennen. Deswegen, ich glaube, das ist fein. Aber ich habe die Testfahrten jetzt auch gesehen und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie das nachher dann auch aussieht, wenn die Wagen anfangen, dann sich zu drehen noch während der Fahrt und zu driften. Ich glaube, du hattest mit deinem Gefühl recht, dass das eine ganz, ganz geile Sache wird. Wollte es am Anfang ja nicht so glauben, aber je mehr ich davon sehe, desto begeisterter bin ich.
Ja, haben wir noch ein Reiseziel?
Immer noch ein Reiseziel, das stimmt.
Kommen wir von dem einen großen Filmpark zum anderen großen Filmpark. Die Rede ist von den Movieland Studios am Gardasee.
Oho.
Aber wirklich ein toller. Also du warst schon mal da,
Ich
oder?
war noch nie da. Ich war noch nie in
Na,
Gardaland. Ich war noch nie in den Movieland Studios.
ja, ist dein Vater nicht halber Italiener?
Mein Opa war.
Opa, okay. Dann warst du noch nicht am Gardasee. Das gibt's ja
Ja,
gar nicht, ey.
nur, also das ist auch eine schöne Schlussfolgerung, weil er Italiener ist, hätte ich zum Gardasee fahren müssen. Weil er ist vor allem noch nicht mal Italiener, er ist Sizilianer gewesen. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Und nein, ich war auch noch nicht in
Also hat er was mit
Panama.
der Mafia zu tun gehabt.
Nein.
Um mit Vorurteilen und weiß ich nicht, was weiterzumachen. Okay, schade,
Aber er war
aber
auch wirklich sehr klein, das muss man trotzdem sagen.
kleiner Italiener. Fällt mir jetzt kein weiteres Vorurteil ein, leider. Ich will da jetzt auch nicht zu sehr in die Richtung gehen. Aber Movieland Studios, für die Leute, die es nicht kennen oder noch nicht dort waren, ist ein Freizeitpark relativ nah am Gardaland, sprich auch am Gardasee, der vor allem mit gebrauchten Attraktionen, die er dann verwandelt hat in tolle Storylines. Bekannt ist jetzt vielleicht übertrieben, aber doch würde ich schon sagen, innerhalb der Freizeitparkwelt schon bekannt geworden ist, weil es immer wieder verblüffend gewesen ist, wie sie aus irgendwelchen, ich sage jetzt mal salopp, auch so Billigfahrgeschäften, also jetzt nicht unbedingt, dass man jetzt das Große bei Intermin, Hus und Co. gekauft hat, sondern einfach auch vom Gebrauchtmarkt sich ein paar Sachen dahergestellt hat, tolle Attraktionen gebaut haben. Und eines der ersten Themenbereiche, einer der ersten Themenbereiche müsste Stone Age gewesen sein. Und dieser Themenbereich, der beinhaltet unter anderem die Wasserbahn und eine Schiffsschaukel und wird jetzt komplett umgestaltet. Also man kann nicht nur Häuser entkernen, sondern so wie das auf den Fotos aussieht, auch ganze Themenbereiche, und die ganzen Shops haben die Fassaden runtergenommen bekommen und sieht wirklich aus wie so ein reines Betonlandschaft, also eigentlich so abandoned oder wie Projekte, die nicht weitergeführt werden. Aber die gehen hin, gestalten das Ganze um, und zwar in die Bugs Town Studios. Und jetzt bin ich gespannt, ob Bugs für einen Hasen mit einer Karotte steht oder für Insekten und eher so in Richtung It's a Bugs Life gehen wird. Aber wahrscheinlich werden sie eher Insekten nehmen, oder? Dass man sich größer fühlt. Aber wir sind noch nicht ganz genau so weiter reingeschaut, weil war ja auch recht früh heute Morgen, als ich meine Notizen zusammengefasst habe. Aber
Die,
Movieland Studios ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Also kann ich wirklich,
ja.
wer Bock hat, auch so leicht angehauchten Trash, der aber trotzdem sehr cool und sehr unterhaltsam ist, bisschen italienisch. Das ist schon wirklich eine Alternative zum Gardaland, muss ich echt sagen. Also Gardaland ist dann eher so der Park mit den größeren Achterbahnen und Attraktionen. Und Movieland weiß man geschickt das Beste aus seinem Investment zu machen.
Ja, es gibt ja diesen Zweiten Weltkriegs U-Boot-Simulator da, wo man ja komplett gesoakt wird. Den haben die jetzt ja vor kurzem neu thematisiert zu Kingsman. Und ich finde das total faszinierend, wie die es immer wieder schaffen, an der IP komplett vorbeizulaufen, um trotzdem aber eine nahezu 1:1 Kopie des Originals irgendwie hinzukriegen. Die haben jetzt ja auch was mit Back to the Future da laufen, mit mehreren Pre-Shows, mit Content-Produktion, mit Spezialeffekten, einem Simulator am Ende. Das ist genau der Grund, warum ich mir das angucken möchte. Diese Kreativität in dem Budgetrahmen, die jedes Mal da an den Tag legen, das ist wirklich absurd. Und zeigt auch wieder, man muss nicht Milliarden Euros in die Hand nehmen. Ich meine, jetzt haben wir ja gerade gesagt, ne, 230 Millionen Euro bis 2030 für Park Asterix. Ich glaube, der Park ist nicht mal im Ansatz, im Gesamtwert so hoch, aber hat trotzdem einen unglaublich hohen Unterhaltungswert und bietet eine unglaublich hohe Aufenthaltsqualität, weil man liest nur Gutes. Auch die Rezension im Internet, wenn man das mal neben dem Gardaland stellt, ist schon, ja, doch. Ja. Naja, okay, gut. Ende, Ende.
Ja, gut. Also, hast du noch irgendwas?
Sind wir schon durch oder was? Das klingt so
Nee, ich
jetzt.
habe auch noch Themen, aber ich wollte dich auch mal wieder reden lassen.
Wir können beim Thema Budget.
Gut, also SeaWorld San Antonio. Nein, bitte.
Budget. Nee, ich hatte gerade eine gute Eselsbrücke, aber jetzt ist sie weg. Es gibt eine gute Nachricht aus dem Serengeti-Park. Jumbo, liebe Freunde. Es wird zwar dieses Jahr keine neue Achterbahn mehr geben. Und auch dieses Jahr generell eigentlich nichts mehr Neues, weil die Saison ist eigentlich vorbei. Aber der Airbus, der ehemalige Bundeswehr-Airbus, den Herr Sepe vor langer Zeit mal gekauft hat, den er aber nicht wegbewegen
Ja.
durfte aus verschiedenen bürokratischen Hürden, ist nun endlich auf der Reise ins wunderschöne Hodenhagen. Und Hagenhoden. Und soll dort als Restaurant umgebaut werden. Und ich freue mich tatsächlich sehr für ihn, dass das geklappt hat, weil nach den letzten Monaten Trouble, die er jetzt mit seiner Achterbahnkonstruktion da hat, ist es wenigstens mal eine kleine nette Neuigkeit, dass wenigstens etwas da ins Rollen gerät und er zumindest nächstes Jahr auch wieder was Neues präsentieren kann. Das wollte ich einfach mal so nett, nett, nice to know. Now you know. There you go.
Ja, genau. Also wird halt, es ist sogar schon angekommen. Also der Transport hat, glaube ich, 4 Nächte gebraucht und ist jetzt angekommen und wird wohl eine deutsch-italienische Fusion-Küche werden. Und da hätte man sich so ein bisschen das irgendwie noch was Geileres essenstechnisch ausdenken können. Aber ja, nee, also freue mich auch, dass das jetzt so weit erstmal funktioniert hat.
Ja, es ist, ich glaube, das Prinzip ist eher erst kaufen, dann überlegen. Weil so ein U-Boot jetzt auch da in dem Tümpel da rumfahren zu lassen, ja, es ist halt schon aber auch irgendwie halt der USP vom Park. Also von daher möchte ich das jetzt nicht so schlecht klingen lassen, wie es jetzt sich vielleicht angehört hat, der Satz. Aber ich glaube, der Park lebt auch einfach davon, dass er so ein bisschen unique ist, genau durch solche Sachen.
Ja, ich finde ihn auch lustig. Also es ist schon lustig, klingt jetzt auch irgendwie blöd, aber es ist schon einfach ein lustiger Park. Das macht schon Spaß, irgendwie da zu sein. Und vor allem die Safari ist natürlich auch großartig. Also davon lebt das ja auch.
Voll, ja.
Auch ein Park, wo ich an unsere großen Top 5 gedacht habe, die wir am Anfang gar nicht geteasert haben, damit wir irgendwie einen Cliffhanger haben. Aber das kann ich jetzt mal kurz zwischendurch machen. Wir werden heute über die großen 5 Freizeitpark-Übernachtungsmöglichkeiten und Optionen sprechen. Und der Serengeti Park hat auch ein großes wie sagt man, also hat viele Übernachtungsmöglichkeiten, baut das auch immer fleißig weiter aus und ist eigentlich auch ein interessantes Beispiel, wenn man halt morgens aufwachen kann und auf der einen Seite den Freizeitpark guckt und auf der anderen Seite ins Affengehege. Und wer weiß, wenn man in den Spiegel schaut, vielleicht sieht man dann auch ab und zu noch mal einen kleinen Affen, nicht?
Ernsthaft, das ist echt ein Lama-Gag. Das ist echt ein Lama-Gag. Der kam schon 100 Meter weit, kam er winkend angerannt.
Gut, machen wir mal weiter. Also SeaWorld San Antonio, ja. Gehen wir nochmal kurz in die USA. In Texas wird ein Freizeitpark, der mich eigentlich überhaupt gar nicht durch das Line-up an Attraktionen oder an Achterbahnen überzeugt. Die haben so relativ uninspirierten Hypercoaster von Arrow oder sowas könnte es noch gewesen sein. Die haben von Intermin so einen diesen Jetski-Coaster ein, aber nicht den coolen neuen, sondern eher den langweiligen alten, der einfach auf dem See gepflanzt wurde. Und jetzt kriegen sie nochmal was Neues, und zwar ein Family Inverted Coaster. Und da ist ja B&M momentan irgendwie so ein bisschen, hat ja einen Run, nachdem wir letzte Woche, ja, letzten Monat schon über die Anlage in Legoland Shanghai gesprochen haben. Der Park hat jetzt mittlerweile auch geöffnet. Bekommt auch SeaWorld San Antonio ein B&M Family Coaster. Family Inverted Coaster. Bin ich mal gespannt, das ganze Ding soll Barracuda Strike heißen. Und ja, das dazu. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde wahrscheinlich eher, ich bin ja mittlerweile sehr auf Schienen fokussiert, ja, und bin immer wieder verwundert, warum B&M also davon so viele verkauft. Und ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber ich glaube, die Schiene ist wahrscheinlich nicht ausschlaggebendes Argument. Also vielleicht ist es eher der Preis, dass B&M da relativ günstig ist für eventuell im Verhältnis. Oder ist es auch die Zuverlässigkeit, wobei Zuverlässigkeit ist bei den großen Herstellern heute eigentlich auch kein Thema mehr. Wäre mal interessant herauszufinden, weil auch Vekoma hat natürlich eine tolle Schiene. Den Intermin-Inverter bin ich bisher, den Family-Inverter bin ich bisher nur in Warner Bros. Gefahren. Da gibt es ja noch einen in Farup-Sommerland. Genau, Dürr-Sommerland hat den Vekoma, die Vekoma-Anlage, auch mit einer schönen Schiene. Und Intermin als auch Gerstlauer bauen ja in diesem Traversen- oder Viergurt- und Dreigurt-System. Was mir wirklich nicht mehr gefällt, muss ich echt gestehen, und ich auch ein bisschen traurig bin, dass Selina Looping eigentlich dieses Schienendesign hat. Ich meine, da passt es, weil es so irgendwie total wild und verrückt ausschaut, aber ich finde dieses Viergurt-Dreigurt-System zu technisch. Das ist mir zu desillusionierend mittlerweile. Weißt du, wie ich meine?
Echt, findest du? Ich habe
Ja.
heute Mittag noch ein POV gesehen von dem Intermin Launch Coaster Thunder Dolphin oder diese mit den knallorangenen Schienen und den lila Stützen und dachte mir so, wie geil eigentlich diese 2- und 3-Punkt-Schienen sind. Habe ich auch noch gedacht mir, ich finde die eigentlich ganz geil und die erinnern mich immer so an diese Anfangszeiten zurück, als diese ganzen Mega- und Giga-Coaster von Intermin gerade rausgekommen sind.
Total. Ich finde auch bei Millennium Force sieht das toll aus. Top Thrill Dragster sieht das großartig aus. Aber das sind ja auch einfach riesige Maschinen. Weißt du, das da,
Ja.
und auch, wie du sagst, die Anfangszeit. Das ist halt für mich wiederum der Blick in die Vergangenheit. Und wir sind
Retro.
mittlerweile so weit, dass man ästhetischere Schienen bauen kann. Und das macht Intermin ja auch. Diese neue Schiene von denen hat ja auch nicht umsonst irgendwie einen Red Dot Award gewonnen. Ne? Das sieht ja schon echt schick aus. Und das gefällt mir halt einfach unfassbar gut und ist halt auch der Sprung oder die Weiterentwicklung von dem, wo man früher technisch gedacht hat, um jetzt halt das, was irgendwie sich technisch gedacht etabliert hat, in einen ansprechenden optischen Bereich zu bekommen. Und natürlich auch fertigungstechnisch, da gibt es verschiedene Sachen, die damit reinspielen, dass die Fertigung einfacher wird, Materialeinsatz einfacher wird und auch die Wartung von so einer Schiene einfach besser wird. Und auch die Stabilität, damit du halt weitere Spannweiten machen kannst, sprich weniger Stützen, sprich weniger Material da wieder brauchst, weniger Fundamente bauen musst und so weiter. Also das hängt schon alles irgendwo zusammen und am Ende des Tages für den Gast finde ich es auch irgendwie toll, wenn so ein Achterbahn schön aussieht, oder aussehen kann. Und da bin ich halt mittlerweile so, dass ich dieses Vierkastensystem oder Dreikastensystem zu veraltet finde für das, was heute möglich ist und auch am Markt verfügbar ist. Meine Meinung.
Meine Meinung. Schienen übrigens, schöne Überleitung nochmal zurück auch nach PortAventura. Denn PortAventura hat bekannt gegeben, dass Dragon Khan jetzt in der nächsten Winterpause ein Refurbishment bekommt. Einige Schienenteile werden teilweise erneuert und sowohl der Vertical Loop als auch die Cobra Roll werden komplett ausgetauscht. Nach 30 Jahren Betriebszeit, das muss man sich aber auch vorstellen. Also für 30 Jahre fährt sich die Bahn zwar klar, ein bisschen ruppig und rumpelig, aber in meinen Augen jetzt nicht schlecht. Also da gibt es Anlagen, die sind deutlich jünger und wahnsinnig schlimmer. Aber ich finde das schön, dass PortAventura da Geld in die Hand nimmt und quasi so Heritage-mäßig die alten Schätzchen noch weiter am Leben hält, weil Dragon Khan ist halt auch schon, gerade auch für den europäischen Achterbahn Markt, schon eine Ikone.
Ist schon eine Ikone und ich würde sagen, wenn man sich das Objektiv anschaut, immer noch eine große und großartige Achterbahn. Und für den Park halt auch eine Achterbahn, die halt ultra krasse Kapazität hat, ne? Also wenn die mit 3 Zügen fahren, das ist ja auch das, was man halt da braucht. Da macht es halt Sinn, lieber eben Teilsegmente auszutauschen, weil die Bahn an sich ist ja immer noch gut. Das ist ja beim Hulk bei Universal in Amerika, in Orlando genauso gewesen. Die haben ja auch quasi Station und den Lounge stehen lassen und dann alles andere nochmal neu gebaut, weil an sich funktioniert das Ding. Es ist halt einfach nur in Teilen am Ende seiner Zeit angekommen und dann hast du halt höhere Prüfungsintervalle, die ganze Schweißnähte, Materialermüdung und sowas. Und damit du da auf der sicheren Seite bist, kannst du dich dann entscheiden, die Bahn abzureißen oder eben in Teilen zu ersetzen. Und wenn das die analysierten Elemente sind, die ein Refurbishment brauchen, dann ist doch super, dass die den Schritt gehen und so eine tolle Achterbahn auch am Leben halten. Dann weiß ich nicht, werden bestimmt auch mal neue Züge bekommen oder vielleicht schon mal neue Züge bekommen haben und dann fährt die Bahn wieder 20, 30 Jahre.
Am Ende des Tages sind wir ja auch alle Fans von solchen Sachen und hängen manchmal auch ein bisschen emotional hinter so Dingen. Und ich denke mir, es gibt so einige Schätzchen, und die vermisse ich, ne? Unsere heiß erwähnte Cop Car Chase oder Lethal Weapon Pursuit, so ein uniques Ding in Europa, und da hat man einfach plattgewälzt. Und dann guckst du aber darüber, denkst dir, boah, 30 Jahre, und die machen jetzt trotzdem nochmal ein Retracking. Das zeugt ja auch davon, dass die BetreiberInnen auch verstanden haben, dass da einfach auch was hinterhängt und auch so ein Image, ein Marktwert. Und deswegen finde ich das immer total toll, wenn Parks so den Schritt gehen. Heidepark hat das ja auch erst nur spät erkannt mit Colossus damals, wie groß der Aufschrei war, dass es hieß, ja, Colossus ist erstmal ohne ja, weitere Ansage erstmal geschlossen, und dann haben sie dann doch noch das Retracking vorgenommen, Gott sei Dank. Und auch wenn ich kein großer Freund von Out-and-Back-Layouts bin, nach dem Retracking, das Ding fährt sich wie Butter und es macht halt schon Spaß. Deswegen, also liebe Freizeitparks, ihr tut, glaube ich, nicht nur den Fans damit einen Gefallen, sondern ich glaube auch dem kompletten Parkbild. Dann, du hattest ja gerade eine Überleitung
Ja,
eingeleitet.
eigentlich ist das wieder, also kommen wir nochmal kurz zurück zu San Antonio in Texas, quasi ein Stück um die Ecke gibt es den Circuit Breaker in Austin, Texas, die Achterbahn von Vekoma, der Tilt Coaster, der beim letzten Mal ja mit lustigen Testfahrten erwähnt wurde, heute mit lustigen Preisgestaltungen. Ich habe gesehen, das Ride-Ticket für eine Fahrt, was glaubst du, was kostet eine Fahrt drauf?
Weil die Preise in Amerika jetzt ja sowieso irgendwie komplett durch die Decke gehen, würde ich jetzt sagen, $28.
Schon sehr gut geraten. Also man muss dazu sagen, ich weiß nicht genau, wie das Parkkonzept ist, ob das so Pay-per-Ride bleiben wird. Aber zumindest jetzt während der Formel 1, die da in Austin, Texas, glaube ich, vor ein, zwei, drei Wochen gewesen ist, hat eine Fahrt auf der Achterbahn stolze $25 gekostet.
Uiuiui.
Finde ich schon ganz sportlich. Das kurze Randnotiz, Parkplatz in der besten Kategorie übrigens $500.
Was?
Ja, ist also genau das Richtige für dich.
Ah, Kapitalismus. Man muss ihn einfach lieben. Ah, dann werden die Leute echt noch um den letzten Dollar da ausgequetscht. Finde
Ja.
ich crazy.
Machen wir mal ein paar schnelle News noch. Und zwar habe ich noch ein kurzes Vekoma-Update. Serkeniemi, der, ich glaube, nördlichste Freizeitpark, den ich je besucht habe, bekommt eine neue Vekoma-Achterbahn. Ich glaube, das wird ein Family Coaster werden, der an der ehemaligen, am ehemaligen Standort vom Zamperla Flying Coaster aufgebaut wird. Der Flying Coaster ist weg. Ähnliche Anlage oder sehr identische Anlage wie Volare, die wir hier am Prater haben, wird eben ersetzt jetzt durch die Vekoma Familienachterbahn. Grundsätzlich mag ich den Park ja sehr. Ich war damals mal dort, weil ich für Zamperla ein paar Sachen gefilmt habe, den Freifallturm und was habe ich noch gefilmt? Die hatten diese Überschlagsschaukel Discovery, glaube ich, heißt es. Und war sehr überrascht vom Publikum, weil ich das als sehr, sehr freundlich, nett und ordentlich empfunden habe und vor allem auch begeistert war, dass irgendwie die Kinder alle nicht an den Handys gehangen haben, sondern sich miteinander unterhalten haben und Spaßfreude hatten und gelacht haben. Also es war so ein Bild, wo ich mir erst gedacht habe, das ist eine andere Atmosphäre als sonst hier in dem Park. Woran liegt das? Und dann habe ich das versucht zu analysieren, aber bemerkt, dass eigentlich echt keiner ein Handy dabei hatte. Bin mir nicht ganz sicher, ob es vielleicht Schulgruppen gewesen sind, die keine Handys mitnehmen durften, ja, und ich quasi ein falsches Bild habe. Aber das hat mich damals zumindest sehr beeindruckt. Aber war eh ein schöner Aufenthalt. Aber auch in diesem Restaurant, die haben ja diesen Mini-Fernsehturm, sage ich mal, mit Blick auf den See im Sonnenuntergang oder im halben Sonnenuntergang gegessen. War schön, war sehr, sehr nett. Andere Vekoma-Anlage geht nach Kentucky Kingdom. Jetzt sind wir wieder beim Thema Vekoma, also Family Inverted Coaster von Vekoma. Und die Bahn bekommt ein Custom Layout. Und ich finde, Kentucky Kingdom in Louisville ist ein Freizeitpark, den ich auch gerne mal besuchen würde. Der hat auch eine interessante Geschichte, wozu es auch eine tolle Reportage auf Coaster Studios auf YouTube gibt oder von Coaster Studios auf YouTube. Der Park war nämlich von 2010 bis 2014 geschlossen und ist dann wieder geöffnet worden, hat ein großes Refurbishment bekommen. Eine Achterbahn hat das RMC-Retreatment gekriegt. Dann haben sie einen anderen von Chance und Morgan Coaster gebaut, der, ich glaube, auch der Prototyp gewesen ist und die Leute sehr begeistert hat, weil das Ding wohl sehr viel Laune machen soll. Und jetzt bekommen sie mit Flying Fox ein Custom Layout, was auch selten ist bei Vekoma, weil die Standardanlage einfach super ist. Also ich finde halt das Ding, was da in Gröner Lund steht, mit diesem doppelten Helix oberhalb der Leute, also diese Doppelschlaufe, die da so gefahren wird. Fantastisch gut. Also sieht großartig schön aus und ist halt auch schon, ich glaube, jetzt 14 Mal gebaut und verkauft worden. Genau. Und der Park liegt auch ganz lustig gelegen in der Einflugschneise zum Flughafen und die Flugzeuge gehen wirklich sehr niedrig drüber oder halt knapp dran vorbei. Also sind auch tolle Bilder, die es da von dem Park gibt. Nächste Vekoma-Anlage zum Abschluss ist angekündigt, beziehungsweise die ersten Teile sind auch schon angekommen für das Galaxyland in Kanada. Und dort ersetzt die Bahn dann den Mindbender, was die alte Schwarzkopf-Achterbahn ist mit den drei Loopings, wo es auch mal diesen tragischen Unfall gab, weil da ein Radkasten vom Fahrzeug abgesprengt wurde, dadurch, dass die Schienenbreite nicht ganz gestimmt hat oder nicht mit der Fahrwerkskonfiguration sozusagen funktioniert hat. Und das war leider ein tödlicher Unfall, wo dann ein Zug im Looping wohl auch zurückgerollt ist. Und da dann Leute letztlich erschlagen. Warum komme ich mit so einem Thema jetzt zum Ende unseres Podcasts? Auch irgendwie blöd. Aber die kriegen jetzt auch ein Replacement innerhalb dieser, also Galaxyland ist quasi auch eine Mall mit Indoor-Themenpark. Und das wird ja auch irgendwie spannend sein, wie sie das bauen werden, weil das bedeutet, dass da ein Dach drauf ist und halt um eine Achterbahn abzureißen, kriegst du das sicherlich noch irgendwie hin, weil die Teile fallen nach unten. Aber wenn du eine Achterbahn aufbauen möchtest, dann musst du die tendenziell eher von oben irgendwie reinhängen. Und das wird auch noch interessant zu sehen sein, wie sie das machen werden, dass da drin die Achterbahn aufgebaut wird, weil das wird wahrscheinlich ja ein ebenbürtiges Replacement werden. für den Mindbender, sprich eine größere Achterbahn, auf die ich mich sehr freue, wo ich sehr gespannt bin. Punkt.
Ich habe noch einen Buchtipp, denn es gibt jetzt ein wunderschönes Buch, nämlich von, ach, warte mal, ich muss das jetzt tatsächlich mal holen. Du kannst gerne noch mal kurz 10 Sekunden was erzählen.
Ja, ich habe noch, was habe ich hier noch? Ich habe noch Bommelwelt, aber das ist auch eher so ein Thema für den Stefan, da kennt er sich besser aus, hat auch schon mal drüber gesprochen. Indoor-Freizeitpark hat am 3.10. Und ansonsten, hast du zugehört? Oder hat Stefan, hörst du mich?
Ja,
Hörst du
warte mal,
mich
ich habe
noch?
jetzt gerade meinen. Hörst du mich wieder?
Mhm.
Ich habe gerade voller Euphorie, habe ich hier mein ganzes Geraffel hier gerade vom Tisch gekegelt. Ja, Bommelwelt, muss ich mal hin. Die haben ja jetzt ja endlich aufgemacht. Das sieht wirklich super, super nett aus. Ich habe es ja nur in der Bauphase gesehen. Aber darum geht's nicht. Es geht um was viel Cooleres. Um was eine nasse Angelegenheit. Es gibt nämlich ein neues Buch, und zwar
Ui.
Flume Rides, Deutsche Fahrgeschäftshistorie von Ralf Latozki, der das eine oder andere Buch schon mal auf den Markt geworfen hat. Und der FKF war so nett, deswegen möchte ich mich auch hier ganz herzlich bedanken, mir ein Exemplar zukommen zu lassen, weil ich hier zwei, drei Dinge contributen durfte. Und was viele ja nicht wissen ist, ich liebe Wildwasserbahnen. Wenn es eine Sache gibt, die ich auf der Kirmes zwingend immer gemacht habe, waren es keine Breaker, keine Achterbahn. Einfach verdammt nochmal eine schöne, klassische, meistens in der Regel Mack-Wildwasserbahn. Deswegen bin ich super happy, dieses Buch zu lesen. Und was ich noch viel geiler finde, ist, dass meine Tochter jeden Morgen, nachdem sie jetzt aufsteht, hier rüber rennt, sich das Buch schnappt, auf den Boden setzt und dann die Bilder dadurch blättert. Das erfüllt mein Freizeitpark-Papa-Herz.
Das ist sehr süß.
Und an der Stelle nochmal ein großes Dankeschön an den FKF für das Exemplar. Und wer es sich käuflich erwerben möchte, der findet unten in den Shownotes auch einen Link dazu. Schnappt euch das, die ganzen Bücher vom FKF zu den einzelnen Fahrgeschäften und Fahrgeschäftstypen sind wirklich sehr, sehr sehenswert. Und ich glaube, in dem einen oder anderen sind auch ein paar Fotos vielleicht sogar von dir dabei, würde ich mal behaupten.
In dem einen oder anderen was?
Buch. Hast du nicht auch mal irgendwo was da beigesteuert irgendwo? Hattest du mir nicht mal auch mal
Ja.
was gezeigt?
Ja, da sind schon, also ich habe da auch ein paar rumstehen, wo was
Du hast auch
drin
mal
ist. Aber ich
fotografiert.
habe.
Du hast auch eine Kamera. Mit deinem Handy machst du das ja in der Regel, ne?
Ja, das geht ja heute alles mit dem Handy, das ist alles gar kein Problem
Ist ja
mehr.
alles
Das ist
mobil, ne?
alles.
Das ist ja
Na, aber
super.
also, ich habe tatsächlich kurz mich gefragt, warum, also ob ich auch Bilder hätte, die ich dazu gerne hätte beitragen wollen. Aber ich bin halt eher der Achterbahn-Dude und. Aber hey, so muss jeder. Aber ich verstehe, was du meinst. Also auf dem Volksfest ist ja auch unsere Wildwasserbahnkultur super großartig gewesen. Also Wildwasserbahn 2, Wildwasser 3, Pirateninsel, das waren ja alles, also wirklich wahnsinnig tolle Anlagen. Ist Wildwasser 3 noch auf der Reise oder steht jetzt auch im Skyline Park?
Die macht ja immer diesen Switch, glaube ich, mit dem Oktoberfest. Steht im Skyline Park, aber geht dann zum Oktoberfest einmal rüber.
Dieses Jahr stand auf dem Oktoberfest die alte Wasserbahn aus dem Jaderpark ehemals.
Ja, dann machen sie es wahrscheinlich nicht mehr. Aber so
Ja,
war das
mag
die letzten
sein.
Jahre ja gewesen. Aber das ist zum Beispiel auch, ne, die Löwental-Wildwasserbahn. Was für ein enormes Ding. Einfach. Ne? Und
Ja.
wie cool das eigentlich ist. Und vor allen Dingen, ich erinnere mich mal total gerne an die Rheinkirmes dann zurück, wenn die mal da gestanden hat, weil die oberen Etagen dann halt mit der Fußgänger- und Straßenbrücke da oben ebenerdig
Wahnsinniges
waren.
Bild.
Und du konntest dann nebenher laufen. Dann stand da die Wildwasserbahn. Direkt daneben war oft dann, ich glaube sogar von Kinzler, die Wilde Maus. Und das war alles immer so auf Niveau. Man konnte immer da so runtergucken. Ich habe das geliebt, wenn du mit den Leuten da so auf Augenhöhe da oben stehen konntest.
Ja.
Also top.
Also
Top, top, top,
Rheinkirmes ist
top,
eh ganz, ganz besonders. Ich glaube, die Maus stand aber immer auf der anderen Seite, bei der anderen Brücke.
Ah ja, da gibt es in Düsseldorf gibt es nämlich zwei Brücken. Eine
Richtig.
rein
Und
und
zwischen
eine raus.
rein und raus. Und zwischen den beiden Brücken hast du dann eben das Düsseldorfer hier Rheinkirmesfest, ne?
Dings, genau.
Na gut so. Nee, aber tolle. Und das, auch wenn du dann quasi auf der anderen Seite vom Rhein stehst, auf der Rheinuferpromenade und rüber guckst zum Oktoberfest, zur Rheinkirmes, bis zum Oktoberfest weiter. Also sprich, wenn du von August bis September dort stehen bleibst, dann hast du einen großartigen Blick auf beide Volksfeste, je
Und
nachdem,
wenn
wie
Sie
hoch man
dann
ist.
in den
Dann sind sie
Transrapid
in 10 Minuten
am
von
Franz
Düsseldorf.
Josef Strauß. Eine Sache, die was auch mit Fliegen zu tun hat, es geht ums Weltall. Ich glaube, wir hatten das in einer der Folgen hier ja schon mal so angeteasert, dass in dem Videospiel zum Ed und Edda Kinofilm schon so ein Teaser drin war. Projekt Euromir 2026 stand auf irgendwelchen Banden auf den digitalen, virtuell gebauten Rennstrecken drauf, was schon so ein kleiner Hinweis dafür war, dass Euromir sich irgendwann mal verabschieden wird. Und jetzt gab es ein Interview mit Roland Mack. Ich muss jetzt nur leider tatsächlich mal gucken. Ich glaube, das war gegenüber der DPA, war das. Dass man zwar weiterhin mit der ESA arbeiten möchte, aber dass Euromir in dem klassischen Sinne so bald wohl nicht mehr existieren wird. Die Fertigstellung des neuen Areals, ein neues Areal heißt hier kompletter Bezug zu Weltall. Die Fertigstellung des neuen Areals, das neben der erneuerten Achterbahn auch weitere Fahrattraktionen umfassen soll, sei voraussichtlich für 2028 vorgesehen. Man hat jetzt zwar gesagt, dass es eine technische Überholung der Achterbahn geben soll, das heißt, auch hier wird komplett alles extra ab und wieder aufgebaut. Dennoch soll die Attraktion einen neuen Namen erhalten, das steht aber alles noch nicht fest. Künftig soll die Achterbahn ein Erlebnis für die ganze Familie bieten und zurzeit ist es noch dem russischen Themenbereich zugeordnet. Das wird zwar historisch noch wohl bleiben mit diesem ganzen Umbau in der Ecke, aber man wird sich da jetzt nicht mehr so wohl laut diesem Bericht drauf fokussieren. Ganz spannende Bewegung, weil ich stand nämlich vor 3 Wochen war ich wieder da, stand dann da, habe dann so rübergeschielt zu Voltron und fand alles ein bisschen witzig. Also wie sich das alles entwickelt hat, weil vorher war da ja nichts, ne? Wir hatten ja nichts früher.
War
Damals war
nicht.
da nichts. Sondern guckst du jetzt aber hinter der Euromir und dann erstreckt sich da plötzlich Voltron. Mit dem mini russischen Themenbereich und alles wirkt natürlich jetzt so ein bisschen not cohesive. Es hat keinen großen Zusammenhang mehr. Auch diese kleine Brücke von Kroatien nach Russland, das ist halt zweckmäßig. Das ist man natürlich vom Europapark auch nicht so gewohnt. Und ich bin mal gespannt, ob man mit dem Neubau des Areals auch da so ein paar ja, designtechnische Änderungen, ein paar Wegführungen vielleicht ändern wird und wie das nachher aussehen wird, weil ich glaube, wenn die Kristalltürme irgendwann mal verschwinden werden, das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was vielen Leuten wehtun wird, mir auf jeden Fall. Aber spannend, dass man auch hier, da sind wir jetzt auch wieder beim Thema Heritage, die Achterbahn erneuert. Nicht komplett abreißen, einfach was Neues baut, aber ähnlich wie beim Kankan Coaster eine modernere Version einfach ein Update gibt. Und ich bin gespannt, was passieren wird. Ich bin Euromir auch nochmal gefahren und es ist halt schon wirklich eine Prügelmaschine geworden. Also es ist wirklich schon, ach, ich werde
Wild.
sentimental. Wild,
Ja.
ja, wirklich wild.
So, komm,
Hatten wir schon mal eine Top 5
machen
gemacht?
wir
Dinge, die
Sympathie.
wir schmerzlich vermissen werden, wenn sie mal gehen werden? Ja, ne?
Ich schreibe es mal auf.
Wir haben schon viel mit Abschied hier gemacht bei den Top 5. Und übrigens, danke nochmal da draußen für das Feedback. Wir haben noch ein bisschen Feedback bekommen für die Kirmes Top 5, die wir zuletzt gemacht haben. Und ich bin nachhaltig überwältigt davon, wie gut das angekommen ist und wie emotional mich das auch berührt hat, weil da ja auch viele Dinge drin sind, die wir beide ja auch irgendwie in unserem Kirmesleben und Heranwachsen während in der Freizeitparkwelt irgendwie so mitbegleitet haben. Und irgendwie, das war so ein schöner ja, Nostalgietrip, da sind wir wieder. Hat mir echt gut gefallen. Also es war echt ein Top-Dings. Und ich bin umso mehr gespannt, wie wir die Top 5 heute rumkriegen. Und es tut mir jetzt schon leid, Leute. Wir haben es zeitlich nicht geschafft, euch da mit zu involvieren. Wir werden das aber im nächsten Mal, wenn ich dran denke, direkt einfach am Anfang nachholen und lassen eure Top-Übernachtungsmöglichkeiten nochmal mit reinfließen, damit wir die Folge auch mit Inhalt gefüllt kriegen. Also, was, deine Top 5 Hotels?
Genau, wir haben als Top 5 die großen 5 Freizeitpark-Übernachtungsmöglichkeiten. Und ich fange mal ganz bodenständig an mit dem Fort Fun Abenteuercamp. Das finde ich
Oh.
besonders, also ich finde es super lustig, dort zu übernachten, weil das wirklich so ein Gemeinschaftsgefüge ist. Man ist mit der Familie oder mit Freunden dort unterwegs, hat vielleicht sogar mehrere Hütten besetzt und hat halt durch diese Lage im Wald und dieser komische Aufbau am Hang, wo man sich nachts im Dunkeln dreimal hinlegt, wenn man da irgendwie mit einem Bierchen intus von der einen zur anderen Hütte geht. Eine super Experience, ja, und auch mit dem Grillplatz, das schließt zu, das fügt sich alles ganz gut und ich finde halt auch die Mentalität mit den Sauerländern, die daherkommen und auch Leute aus dem Ruhrgebiet. Wenn man offen für das ist, ist das ein super lustiges Erlebnis und natürlich zu allerletzt auch dieser Wake-up-Call in the Morning, der auch sehr speziell ist und besonders. Und es passt. Also Fortfahren Abenteuerpark, braucht eine Übernachtungsmöglichkeit wie diese. Ich finde es super. Ich fände es sogar toll, wenn sie da noch weitere von bauen würden. Sehr passend.
Ich hatte ja meinen Missmut gegenüber solcher Bungalow-Ferienmöglichkeiten, aka Centerparks, ja schon mal hier so ein bisschen veräußert. Dennoch habe ich auf meinem Platz 5 einen Ferien-Bungalow-Park. Und zwar ist es der Aventurenpark oder die Aventurenborderei, also der Abenteuer-Bauernhof Molenwart. Mit einem angrenzenden Abenteuer-Bauernhof, wo man auch Tiere sehen kann. Es gibt sogar eine kleine Traktorfahrt von, oh, ich glaube ABC ist die oder Emblem. Ah, ich bin mir gerade nicht sicher. Wunderschöne Anlage, sehr frisch, sehr modern, bauen jetzt auch gerade ein kleines Schwimmbad, was inklusive ist. Es gibt einen kleinen Indoor-Spielbereich. Man hat einen kleinen See. Es ist halt nicht so groß und das ist, was mir gefallen hat. Und wir hatten echt eine fantastische Zeit. Unweit von Amsterdam entfernt, ich glaube eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Fahrt. Aventurenpark Molenwart kann ich wirklich herzlich empfehlen, gerade für Familien mit kleineren Kindern. Sehr, sehr toll.
Wir sind sehr hektisch, gerade wenn wir
Ist
so
egal,
gerade in
ist
der
egal.
Zeit bleiben müssen. Ich denke, wenn wir im
Ist
Auto
egal,
sitzen,
aber
gefällt
es
es gerade
ist.
50 km/h schneller, weil.
Aber die Leute denken sich, endlich reden sie mal Fakten und labern nicht nur drumherum.
Und zur Not kann man das Ganze ja auch auf halbe Geschwindigkeit stellen.
Ja,
Also,
genau.
mein Platz Nummer 4 ist das Disneyland Hotel im Disneyland Paris, was ich psychologisch super genial finde, weil als ich das erste Mal als kleiner Junge dort aufgekreuzt bin, ja, gehst du ja am Weg zum Eingang unter diesem Hotel durch und auf dieses Hotel erstmal zu und denkst so, was, da kann man übernachten, mehrere Nächte mit Blick auf den Freizeitpark. Das ist ja großartig. Also deswegen, ich finde dieses Hotel an sich mit der Lage, mit dieser Gedankenwelt, die sich dazu dann äußert, sehr gelungen, habe noch nie drin übernachtet. Ich finde es jetzt auch vielleicht optisch nicht ganz so mein Stil, aber das hat damals auf jeden Fall mich zum Nachdenken angeregt und deswegen ist es ganz einfach gesagt mein Platz Nummer 4.
Und seitdem denkst du täglich. Mein Platz Nummer 4 ist das ist das Plopsa Hotel. Kurz und knapp, mir gefällt dieses Thema eines Theaters. Ich mag das Atrium total gerne mit der Bühne, mit den Rängen drumherum, die auf jeder Etage auch teilweise begehbar sind, dass man da so lang krabbeln kann und sich da zu den Charaktern stellen kann, was totale tolle Foto-Ops bietet. Die Zimmer sind toll, das Buffet ist so wie so ein Streetfood-Market thematisiert. Alles an diesem Hotel hat mich wirklich fasziniert, auch wenn ich immer noch der Meinung bin, dass Plopsa der Panne noch ein paar Schrauben hat, die es zu stellen gilt, sind die auf einem guten Wege. Plus mit der jetzt angekündigten Erweiterung, dass die ja den kompletten Eingangsbereich jetzt neu thematisieren, wo die Leute sich dann abends sogar auch noch auf dem Platz aufhalten können, was zusätzlich bei den Übernachtungsmöglichkeiten ja auch eine mehr Unterhaltung anbietet. Finde ich, ist eine absolut clevere Lösung und Plopsa Hotel ist wirklich, ich würde nicht sagen Geheimtipp, aber ist, glaube ich, ein unterschätzt das Hotel.
Ist auf jeden Fall ein Hotel, von dem ich wusste, dass es in deiner Liste auftauchen wird. So, mein Platz Nummer 3 ist ein Hotel, das uns zusammengeschweißt hat in einer gewissen Art und Weise. Wir gehen nach England, wir gehen nach Blackpool Pleasure Beach. Wir haben dort nicht gemeinsam übernachtet, aber dort das erste gemeinsame Telefonat seit langem geführt. Und zwar zwischen der Zeit als Fan, Freizeitpark-Fan zum professionellen Dasein haben wir zwei relativ wenig miteinander zu tun gehabt. Eigentlich gab es sogar eine richtige Kommunikationslücke in dem Zeitraum. Und ich bin damals dort gewesen im The Big Blue Hotel. Das ist so ein britisches Hotel mit Teppich drin, der besser nicht reden sollte, ja. Oder vielleicht redet er auch ganz leise, weil da ganz viele kleine Tierchen drin sind. Das mir zum einen sehr gut gefallen hat, weil es direkt an den Park gebaut wurde und du The Big One und andere Achterbahnen vorbeiflitzen siehst und eben aus den persönlichen Gründen, weil ich weiß nicht genau, was so der Grund gewesen ist, aber ich war damals dort, um Icon zu fotografieren und weiß, dass ich dort mit dir nach langer Zeit mal wieder gesprochen habe und sich da so Dinge wie auch heute der Podcast letztendlich daraus entwickelt haben.
Stop it, you. Mein Platz 3 ist anders emotional. Mein Platz 3 sind direkt zwei Hotels, mit denen ich auch sehr viel emotional verbinde und die ich finde, ein super schönes Setting haben, auch ihre Zeit ein bisschen hinter sich haben. Das Neueste ist vielleicht sogar ein bisschen zu, also das Zweitneueste eigentlich schon fast eher, ein bisschen zu over. overengineert. Und zwar mal rede ich vom Alton Towers Hotel und von Splash Landings. Und während meiner Zeit war natürlich auch, wenn ich Spätschicht hatte, das ein Teil meiner Aufgaben, abends da vorbeizuschauen und gucken, ob da die Entertainment-Produkte alle laufen. Und ich habe das einfach geliebt, in diese Lobby reinzukommen. Wer schon mal im ATH, also im Alton Towers Hotel gewesen ist, das ist halt wie so ein altes, ehrenwertes englisches Hotel so ein bisschen aufgebaut, auch mit viel Teppich, der besser nicht reden sollte, mit vieler englischer Bauweise, die man nicht hinterfragen sollte. Aber es hat einfach so ein wohlig, muckliges Gefühl, so dieses in Teppich eingepackte, mit diesen Holzgeländern überall, die Musik dann und dann die Live-Musiker, die wirklich heute auch immer noch jeden Abend da unten auftreten, was auch nicht selbstverständlich ist für ein Freizeitparkhotel, wo das noch passiert. Und irgendwie, ich habe das da super genossen und ich war jetzt auch letztes Jahr erst ja nochmal da gewesen als Gast und finde es nach wie vor, auch wenn es vielleicht nicht mal den Standards entspricht, die man heute vielleicht auch selber hat, immer noch ein super herausragendes Hotel.
Sehr schön. Platz Nummer 2. Jetzt wird es wieder ein bisschen moderner bei mir. Geht an Liseberg und das Gran Curiosa. Das ist ein Hotel, wo ich mir gedacht habe, es ist so einfach. Bau ein Foyer, wo eine Rutsche drin ist, ja. Stell irgendwo noch ein Karussell rein. Hab irgendwie gutes Personal. Guck, dass das alles stimmig zusammenhängend aussieht. Die haben auch einen schönen Dresscode, also diese Uniform, die sie da tragen. Es gibt tolle Restaurants in dem Hotel. Ich glaube, zwei gute Restaurants in einem habe ich gegessen. Die Bar oben mit Aussicht und gleichzeitig von der Location ist das Ganze das Bindeglied zwischen dem Park und dem Wasserpark, der jetzt gerade sich noch im Bau befindet. Ich finde, einziger Nachgeschmack oder einziger Minuspunkt wäre so das Frühstück. Da war ich nicht ganz so begeistert, aber wenn es nur das ist, dann passt das für mich. Also ich finde das in Gesamtsumme extrem gelungen. Kleine Randnotiz, wenn man in die Bar geht, sollte man kein Bier in der Jackentasche mit reinschmuggeln. Auch nicht auf meine Empfehlung, dass man das schon irgendwie hinkriegen und machen und es nicht auffallen wird, weil es gibt dann doch da irgendwie Kellner, die ihren Job sehr ernst nehmen.
Und seitdem hast du Hausverbot.
Nein, ich nicht.
Oh, voilà. Okay, mein Platz 2, da tue ich mich ein bisschen schwer. Da habe ich zwei Kandidaten, wo ich mich nicht ganz entscheiden kann. Und das sind wirklich zwei sehr kontroverse tatsächlich dann irgendwie wieder auch. Und zwar einmal das Abenteuerhotel oder beziehungsweise das ehemalige Port Royal im Heidepark, was von außen meiner Meinung nach immer noch eines der wirklich hässlichsten Hotels ist, die es gibt. Aber von innen, ich finde die Zimmer toll, die sind groß, die sind geräumig. Ich mag die Duschen da, ich mag das Essen da, das Buffet ist super toll eingerichtet, auch halt für Leute mit verschiedenen Bedürfnissen. Das Frühstück ist super, das Entertainment damals. Jeden Abend gab es eine Abendshow im wechselnden Programm. Jetzt mit diesem Refurbishment, was sie durchgemacht haben, sieht jetzt dem Alton Towers Hotel sehr ähnlich. Aber auch da wieder, du hast es ja gerade gesagt, es ist so einfach. Baut einfach ein Klettergerüst von der Lobby-Etage runter ins Kellergeschoss, wo der Zugang zum Park ist, und du hast die Leute safe. Und genau das finde ich, es ist halt gut durchdacht. Und genau das gleiche ist bei meinem anderen Platz 2, nämlich das Matamba im Phantasialand. Die haben es ebenfalls so richtig gemacht. Nimm die Gänge und klopp da einfach ein paar Spielelemente rein, damit die Kinder sich da auch ein bisschen bewegen können, weil Hotels sind in der Regel für Kinder scheiße langweilig. Und Matamba und Heidepark haben es geschafft, das gut zu machen, und ich finde auch, Matamba ist auch für Familien ein super tolles Hotel. Und witzigerweise, wir sind jetzt am Wochenende da für 2 Nächte, um so einen kleinen Mini-Urlaub zu machen, der dann nicht gleich das komplette Konto sprengt. Also ja, Matamba und Abenteuerhotel Heidepark, mein Platz 2.
Sehr schöne Plätze für die Nummer 2. Mein Platz Nummer 1 ist ein Projekt, an dem ich mitgearbeitet habe. Und zwar, wir reden ja jetzt nicht unbedingt ausschließlich von Hotels, sondern das heißt der Freizeitpark Übernachtungsmöglichkeiten. Und zwar, wir haben beim Wiener Riesenrad vor, ich glaube 2022 war das, eine Kampagne gemacht, wo es darum ging, Freunde aus der Welt zusammenzubringen und haben in Kooperation mit der Superbude, was auch wirklich ein super tolles Hotel ist hier am Wiener
Oh ja.
Prater, also jeder, der immer daherkommt, dem empfehle ich die Superbude von Herzen, weil der Stil dort einfach großartig ist, die Zimmer sind lustig gemacht, auch da tolles Personal und auch oben ein gutes Restaurant, denen fehlt halt einfach nur noch eine Rutsche und ein kleines Karussell, aber ich schweife ab. Mit dem haben wir eine großartige Kooperation gemacht und zwar ein Waggon vom Wiener Riesenrad für eine Nacht in ein Hotelzimmer verwandelt. Und das war eine ganz, ganz tolle Kampagne, die wir da damals aufgebaut haben, die mit Flügen von Austrian Airlines gesponsert gewesen ist und all sowas. Und eine unvergessliche Nacht, die unter dem Titel Room with a View for Real stand. Also total passend. Also eine Nacht im Riesenrad. Ich muss leider sagen, ich bin gar nicht in den Genuss gekommen, weil ich hätte es auch gerne mal ausprobiert. Aber die Leute, die das gewonnen haben, die waren total begeistert. Und ja, ist eine lustige Geschichte gewesen. Also auch mal um die Ecke gedacht, so Pop-up-mäßig ein bisschen überlegen, wie man was umfunktionieren kann. Das sind genauso die Dinge, die mir immer gut gefallen. Und ja, war eine schöne Geschichte.
Mein Platz 1 ist nicht so um die Ecke gedacht, ist sogar schon ziemlich Mainstream, ist aber das Hotel, wo ich mich auch heute immer noch am wohlsten fühle. Wegen der Overall Experience, wegen der schönen Lobby, wegen den Geräuschen und den Düften, die es da gibt. Aber auch wegen dem Außenbereich mit den Wasserplätschern Geräuschen, was man dann da so hört und die Poollandschaft, die es dort gibt. Es ist mein Lieblingshotel, ist dann halt leider auf Platz 1. Der Europapark. Es ist das Belrock. Ich finde es mit Abstand eines der schönsten, besten Hotels, in denen ich je übernachtet habe. Das meine ich wirklich ohne absolute Übertreibung. Obwohl ich auch alle Hotels im Resort richtig gut finde. Aber ist das mit Abstand das Hotel, wo ich am liebsten übernachte, weil dieses Feeling, auch da wieder Teppich und diese ganze, das alte Mobiliar, was dann so auf den Gängen steht, das wirkt einfach bei mir. Und deswegen ist das Belrock mein Platz 1 Hotel tatsächlich. Super mainstreamig. Gar nicht. Dein Platz 1 ist so super kreativ und ausgefallen. Und ich sag hier ja, das Motel One aus der Essener Innenstadt. Nein, das wäre jetzt eine Beleidigung dem Europapark gegenüber. Das soll natürlich
nicht sein. So, bei der nächsten Reservierung Stefan Burian. Nein, tut mir leid, können Ihre Reservierung nicht finden. Doch, habe ich hier.
Burian, nein, den Namen kennen
Sie nicht im System.
Nee. So. Den Namen mussten wir leider löschen.
Dann zwingen die sich so zweimal an, so. Tut mir leid.
Tut mir leid. Tschüss.
Auf Wiedersehen.
Ihnen einen schönen Tag noch.
Super. Passend zum Podcast. Ich sag dir jetzt auch tschüss. Du moderierst ab. Ich muss mich auf den Weg machen. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade so einen Stress reinbringe.
Alles gut.
Hab dich lieb, hab euch lieb. Wir hören uns bald wieder, spätestens in einem Monat.
Tschüss, Julian.
Tschüss.
Und die Abmoderation mache ich jetzt hier noch klein und fein. Lieben Dank fürs Zuhören, Leute. Podcast haben wir noch vor uns, dann ist das Jahr auch schon fast wieder rum. Deswegen an dieser Stelle nochmal ein Dankeschön für die ganzen vielen Interaktionen, die wir mit euch haben durften. Wir werden natürlich das mit den Hotels nochmal nachholen und ich wünsche euch da draußen einen fantastischen November. Habt eine fantastische Vorweihnachtszeit und wir sehen uns beim nächsten Mal.